In Folge 5 und 6 von Amazons Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, kommt es zur Schlacht und zur Katastrophe. Und unsere heißesten Mittelerde-Theorien müssen neu überdacht werden. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, in dem wir über alles reden, was in der Streamingwelt los ist und vor allem auch über alles, was in der Herr-der-Ringe-Serie los ist. Denn ihr werdet es vielleicht schon gemerkt haben, das ist schon unser dritter Podcast, weil wir immer zu jeden zwei Folgen jeweils eine Besprechung aufnehmen, wo wir uns die Folgen etwas genauer ansehen. Und zuletzt saß ich hier für Folge 1 und 2 mit Hendrik, der war etwas, ich sag mal, vorsichtig angetan. Mal gucken, was da kommt. Dann hatte ich für Folge 3 und 4 Jenny an meiner Seite, die da schon etwas skeptischer war gegenüber der Serie. Und jetzt habe ich mir noch einen dritten Gast geholt, um mit mir, ich bin Esther Stroh, über die Herr-der-Ringe-Serie zu reden. Und das ist der liebe Max. Hallo, Max.
Yay, hallo.
Max, würdest du für unsere HörerInnen mal kurz einordnen, wie du denn so zur Herr-der-Ringe-Serie stehst? Nach, wie viel sind es jetzt? 6 Folgen?
Also ich glaube, nachdem jetzt Hendrik und Jenny hier waren, wahrscheinlich am positivsten von allen dreien. Ich finde sie super tatsächlich. Es ist einfach auch generell gerade einfach unglaublich schön, Fantasy-Fan zu sein, weil man jede Woche mit einer neuen Folge von House of the Dragon, von Herr der Ringe irgendwie, also man kriegt einfach so viel gerade um die Ohren an Fantasy. Und ich finde die Serie wirklich toll. Die Musik unglaublich. Also ich habe, glaube ich, keinen Serien-Soundtrack bisher so oft gehört wie den von Herr der Ringe dieses Jahr. Und die Bilder sind einfach toll. Die Sets, die Kostüme, bis auf die der Numenora, die sind grausam, die Kostüme, diese Römer-Kostüme teilweise. Aber sonst unglaublich schön. Und ich bin ein sehr großer Heilbrand-Fan mittlerweile.
Ja, ja. Ich muss auch sagen, wenn ich eine neue Herr-der-Ringe-Theorie habe, dann ist Max mal der Erste, zu dem ich gehe und sage, Max, hast du das schon gesehen? Und dann wird da gefachsimpelt und diskutiert. Und ich freue mich immer, weil ich glaube, das sind unsere Dark-Herzen, Max, die da schlagen beim Rätseln und beim Herausfinden, was könnte irgendwo dahinter stecken, oder?
Genau, ich habe ja auch schon öfter im Podcast erwähnt, dass ich unglaublich Mystery Serien und Rätsel liebe und da kann ich mich wirklich Woche für Woche jetzt in dieser Serie verlieren, auch wenn alles ein bisschen eindeutig ist, aber trotzdem habe ich immer, erweitern sich meine Theorien von Woche zu Woche. Und ja. Ich bin jetzt voll im Sauron-Game drin, hatte ich dir schon geschrieben. Hab schon einmal geträumt, dass ich Sauron bin.
So weit ist es schon gekommen. Bitte, bitte schreibt uns auch, wie ihr die Herr-der-Ringe-Serie findet, ob ihr glaubt, dass es Max Sauron ist, ob es sein kann oder nicht. Eure Beobachtungen, was euch gefällt oder nicht gefällt, immer gern her damit. Und bevor wir jetzt ganz tief in die zwei Folgen einsteigen, gibt's hier noch einen kurzen Hinweis zu unserem Sponsor.
Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt's nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight Oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, wie ihr euch sicherlich denken könnt, wir werden hier mit ganz viel Spoilern arbeiten. Wir halten uns nicht zurück mit allem, was passiert in Folge 5, Abschiede, und Folge 6, Udun. Und deshalb, genau, also hört uns am besten erst zu, wenn ihr auch die Folgen gesehen habt, und lasst uns dann teilhaben, was ihr so denkt. Und ich würde sagen, wir starten mal die Folge mit einer kurzen Zusammenfassung, damit wir alle nochmal vergegenwärtigen, was eigentlich passiert ist jetzt in den letzten zwei Folgen. Und ich würde das mal so ein bisschen an den einzelnen Handlungssträngen festmachen. Die fünfte Folge war ja die erste, ist dir das aufgefallen, Max, wo erstmals alle Handlungsstränge drin waren, also die Haarfüße, die Numenora, die Elbenzwerge, Südländer. Sonst hatten sich immer so ein bisschen durchgetauscht, um erstmal alle vorzustellen. Aber jetzt hatten wir in der fünften Folge alle und in der sechsten Folge fast eigentlich nur eine, beziehungsweise zwei.
Sind jetzt zwei zu einem geworden.
Ja, ja, das haben sich ja schon mal vereinigt, das ist doch schon mal gut. Ich fange mal an, Max. Was ist denn bei den Haarfüßen und dem Fremden los? Die laufen da durch die Landschaft.
Das ist nämlich am wenigsten passiert
bei denen. Das ist am wenigsten passiert, das ist am leichtesten zusammenzufassen.
Die haben ihre große Wanderung, wandern und Poppy singt ein schönes Wanderlied.
Ja, ein sehr schönes Wanderlied. Das habe ich auch schon sehr, sehr viel gehört, seit es rausgekommen ist. Und was jetzt passiert bei denen an großen Sachen, ist, dass im Prinzip der Fremde so ein bisschen in Frage stellt, ist er eine Bedrohung oder ist er gut? Er lernt jetzt schon ein paar Worte, sehr schön anzusehen, wie er das so hinkriegt. Und dann gibt es einen Wolfsangriff und er muss da ein paar Haarfüße, unter anderem auch die Tratschmalwa, wie ich sie nenne, kleppen. Und ja, Nori bekommt erstmals Angst vor ihm, nachdem sie ihre Hand so ein bisschen angefroren bekommt und dann weggeschleudert wird. Also so eine Kräfte, die sind nicht zu unterschätzen. Und schließlich lernen wir auch noch, da würde ich noch in den Handlungsstrang einsortieren, drei mysteriöse Frauen kennen. Die werden im Englischen als Mystics, also ich glaube Mystikerinnen im Deutschen dann beschrieben oder betitelt. Und da wissen wir nicht, was sie bei diesem Krater wollen, wo der Meteormann abgestürzt ist.
Und sehr interessant, eine von ihnen trägt ja so eine große Metallscheibe, wo dieses Sternbild drauf ja, ist, was der Fremde sucht.
Halt dich mit Theorie noch zurück, Max. Das bei der Zusammenfassung.
Da kommt noch was.
Okay. Das sind also die Haarfüße. Das ist bei den Haarfüßen passiert. Dann haben wir den zweiten Handlungsstrang. Ich nenne ihn Durin Elrond, weil das einfach das Wichtigste ist, was darin passiert. Da ist Durin jetzt in Lindon zu Besuch bei den Elben, bei Gil-galad an der langen Tafel und ja, soll so ein bisschen die Freundschaft, die neue Wackelige der Elben und Zwerge begießen, begehen. Aber in Wahrheit will Gil-galad natürlich Mithril für die Elben haben. Davon weiß er nämlich schon und versucht jetzt, Elrond so ein bisschen emotional zu erpressen, das doch preiszugeben, weil er schon ahnt, dass wahrscheinlich sein Freund ihm gesagt hat, dass es da Mithril gibt und das wird noch wichtig. Und ja, am Schluss ist es dann so, dass Durin seine Hilfe zusagt, beziehungsweise sagt, na gut, dann komm mal mit zu meinem Papa, dann versuche ich das mal zu klären für dich.
Sagt er ja, in wessen Händen liegt das Schicksal der Elben?
In wessen?
In wessen?
Dreimal, sehr schön, sehr schön. Und dann haben wir natürlich noch den Numenor-Galadriel-Heilbrand-Handlungsstrang. Nachdem jetzt zuletzt entschieden wurde, dass sie in die Südlande fahren wollen, gibt es dann jetzt nochmal eine Folge, wo irgendwie mobil gemacht wird. Also Kämpfer werden ausgebildet, Galadriel gibt so ein paar Trainingslektionen, Farason will die Menschenherrschaft über die Elben. Wir lernen noch so seinen Sohn kennen, Kämen.
Den meinte ich übrigens vorhin mit den...
Mit dem römischen, der sieht sehr römisch aus.
Der passt da nicht rein irgendwie von seinem Kostüm her.
Das stimmt, der fällt ziemlich aus dem Rahmen. Und dann gibt es einen Anschlag auf ein Schiff von ihm und er wird von Isildur gerettet und deshalb darf Isildur dann trotzdem mit nach Osten fahren, nach Mittelerde.
Und wir haben nicht erfahren, ob auf dem Schiff Pferde waren. Ich hoffe nicht.
Das ist eine gute Frage. Also ich habe nur Fässer gesehen, was auch immer in diesen Fässern.
Ich hoffe, die Pferde waren alle auf dem einen Schiff. Da hat man so schön gesehen, als diese Schiffe beladen wurden, wie gerade so ein Pferd
irgendwie geschwitzt. Ich fand so toll, ein Pferd so am Kran durch die Luft gehoben. Ich dachte, endlich mal die Logistik geklärt, wie Schiffe auf Pferde kommen.
Pferde auf Schiffe.
Ja, andersrum, ja. Also die Dothraki hätten sich da ein Beispiel dann nehmen können, wie sie immer Angst hatten mit ihren Pferden auf Schiffe. Aber gut. Genau, das ist also so grob in Numenor passiert. Zwischendurch wird auch noch Halbrand überredet, doch jetzt bitte die Königsrolle anzunehmen, damit die endlich lossegeln können. Und ja, dann kommen sie schließlich in den Südlanden an und greifen dort in etwas ein, was jetzt im nächsten Handlungsstrang vor allem noch wichtig wird. Nämlich, damit sind wir beim letzten, bei den Südlanden. Da gibt es Menschen, die Angst haben, dass Orks kommen. Es gibt ein paar Überläufer, wie zum Beispiel Waldreck, die sagen, nee, ehe ich mich hier von den Orks abmorksen lasse, laufe ich lieber zu Adda über. Und ich mach's mal kurz. Es gibt, weil wir später noch genauer drüber reden, es gibt eine große, große Schlacht. Die ist fast verloren, als Numenor eingreift. Adda wird geschnappt von Halbrand und Galadriel, aber trotzdem kann eine Vulkankatastrophe entfesselt werden am Schicksalsberg, in dem ein gewisses Schwert in ein Loch gesteckt wird. Dazu später noch mehr, aber das ist also Schlacht und Vulkaneruption, das, womit uns die Serie dann in Folge 6 zurücklässt.
Das ist jetzt schwer, nochmal über Folge 5 zu sprechen, wenn man eigentlich nur über diese Schlacht reden möchte.
Diese Eruption im Kopf hat, ja. Aber um da so ein bisschen Ordnung reinzubringen, Max, dachte ich, wir fangen mal wieder an mit unseren Kategorien, die wir in den ersten zwei Podcast-Besprechungen der Folgen schon mal so ein bisschen etabliert haben. Und ich finde es immer noch toll, Hendrik hatte sich ausgedacht, was ist das herr-der-ringigste Zitat der Folge? Also was ist so ein Wortlaut oder irgendwie so eine Formulierung, die dir besonders gefallen hat, die dich so mittelerdemäßig in dieses Fantasy-Reich gezogen hat. Willst du mal anfangen?
Ich habe einige tolle Zitate mitgebracht, die ich unglaublich toll fand. Also das herr-der-ringigste Zitat, schwierig. Vielleicht ist es ein neues Leben dem Tode zum Trotz, was mehrfach erwähnt wurde. Wow. Das fand ich ein sehr schönes.
Wer sagt das?
Das sagt Bronwyn, glaube ich. Also wird mehrfach gesagt in der 6. Folge. Aber das ist so eine sehr schöne Tradition, die irgendwie da aufgemacht wurde. Weil das sagt sie ja, oder war das Arondir? Ich weiß nicht, wer von den beiden das jetzt gesagt hat. Er hat diese Samen ja vor der Schlacht, dass die Elben Samen pflanzen, dass nochmal Leben gedeiht, bevor eigentlich der, oder während auch der große Tod dann auch noch darüber über allem hängt. Und das fand ich ganz schön. Das sieht man dann halt ganz am Anfang der Folge auch nochmal, wie Ada das auch
macht. Samen pflanzt, ja. Da ist die Elbentradition in ihm noch hängen geblieben. Find ich schön. Es ist sowas Poetisches. Ich habe mitgebracht, die Hoffnung ist niemals müßig, selbst wenn sie vage scheint. Denn wenn alle anderen Sinne schlafen, ist das Auge der Hoffnung das Erste, das sich öffnet und das Letzte, das sich schließt.
Oh Gott.
Wer hat's gesagt, Max?
Ich weiß es nicht mehr.
Es war Gil Gallat. Okay. Interessanterweise eigentlich in seiner Druckmacherrede auf Elrond, wo er sagt, jetzt sag mir doch mal, ob die Zwerge Mithril haben oder nicht. Aber ich fand es super schönes Zitat, weil erstmal dachte ich, voll die Dumbledore-Inspirationsrede. Der hat auch mal ganz viel zu Harry von Hoffnung erzählt. Aber dann dachte ich, nee, stimmt nicht. Gandalf hat ja zum Beispiel auch Pippin in so einer, ich glaube, im 3. Film war es, mal gesagt, ja, die Hoffnung war nie besonders groß, aber das ist halt Herr der Ringe, ne? Da geht ein Frodo mit einem kleinen Ring nach Mordor und denkt, er kann ihn vielleicht in einen Vulkan schmeißen und alles richten. Und eigentlich ist die Hoffnung klein, aber irgendwie sollte man trotzdem an ihr festhalten. Das war für mich so ein Kern von Tolkien Mittelerde. Ja, das fand ich schön.
Ich frage mich immer, ob die sich das in dem Moment ausgedacht haben oder ob die so einen Backkatalog haben
an Zitaten.
coolen Zitaten, die sie sprechen können. Irgendwie, ja, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, wie Elendil.
Ja,
die Sonne
ja.
geht auf, die Sonne geht unter und meine Frau ist übrigens ertrunken. So, das.
Ja, das stimmt. Du hast gesagt, du hast noch mehr Zitate mitgebracht. Ne? Komm, eins darfst du noch rausrücken, Max.
Nur eins, okay. Mein Lieblingszitat aus Folge 5, gib mir das Fleisch und gib es mir roh.
Eindeutig Durin.
Eindeutig Durin. Ich glaube, also in den sozialen Netzwerken oder auf Twitter, sehr viele Leute haben das sehr dreckig gedeutet, dieses Zitat. Also da hat jeder dreckige Gedanken gleich gehabt. Ich fand es einfach nur süß. Give me the meat, give it to me raw.
Ja, diese Direktheit symbolisiert auch so wunderbar Durin selbst natürlich, ne? Der an der Elbentafel sitzt und Gilgalad, der da vor sich hinschwafelt, sagt jetzt, Mensch, die Elben kommen jetzt endlich mal zu Potte. Also, und was auch witzig ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ich habe jetzt die Folgen einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch geguckt und im Englischen, da sagt der Durin ja fast das SCH-Wort und im Deutschen ist es völlig wegsynchronisiert worden, wo ich dachte, okay, da sind sie so ein bisschen an eine Schwelle gegangen, voll fast da verfluchen. Und gleiches gilt für Galadriel, die, oh, jetzt muss ich das mal wieder zusammenkriegen, die sagt, eat your tongue zu irgendjemandem. Okay. Und im Deutschen, da ist es dann nur, hüte deine Zunge. Wo ich dachte, eat your tongue ist es schon so ein bisschen drastischer. Aber ja, Formulierung.
Also Durin hat einfach immer die schönsten Sprüche drauf. Also vor allem in Folge 5, dass er auch sagt, dieser wollte schon immer einen neuen Tisch haben. Ja, schon länger einen neuen Tisch haben.
Was ich an poetischen Weisheiten noch als letztes mitgebracht habe, ist, man kann den Durst nicht stillen, indem man mehr Wasser trinkt.
Max. Das wurde jetzt, glaube ich, schon 10-mal gesagt, irgendwie in 3 Folgen, oder?
Echt, ich habe es 2-mal mitgekriegt, jetzt in Folge 5 und 6. Vielleicht habe ich es einmal überhört, keine Ahnung. Aber ich fand, es ist immer wieder passend. Also einfach diese Symbolik von Rache, was ja viele antreibt, sowohl Galadriel als auch Heilbronn vielleicht, dass man da nicht mit mehr Wasser, also mit noch mehr Rache sich irgendwie befriedigen kann. Das fand ich eine schöne Metapher.
Ja, die See hat immer recht.
The sea is always right. Ja, sehr schön. Gut, lassen wir die Zitatkategorie hinter uns und gehen zu Momenten, die uns gefallen haben und die uns nicht so gefallen haben. Das hatten wir letztens auch schon eingeführt und ich würde gerne mal mit den Sachen anfangen, die uns besonders begeistert haben in den Folgen. Max, eine Szene oder eine Begebenheit, die dich besonders mitgenommen oder berührt hat?
Also jetzt, weil es nur am frischesten ist, ist einfach hier Mount Doom goes boom, der Schicksalsberg explodiert.
Ich finde, du solltest da so eine Techno-Version von erstellen. Mount Doom goes boom, boom, boom.
Ja, wenn schon die Techno-Version von wir bringen die Hobbits nach Isengard.
Ja, geht, wir bringen die Hobbits zu Isengard.
Nee, das war einfach ein großer Moment. Aber vielleicht fange ich vorne an bei Folge 5. Da gab es so 2 Momente, die ich unglaublich toll fand. Halt einmal, das hatten wir eben schon erwähnt, dass die Haarfüße, wenn sie wandern durch Rovanion, ist das, glaube ich, Und das sind einfach diese ganz tollen weiten Landschaftsaufnahmen, was einfach so für mich so dieses Herr-der-Ringe-Feeling ist. Einfach ja, Neuseeland-Landschaftsaufnahmen und irgendjemand wandert irgendwo rum. Das ist einfach das Schönste.
Und wenn man dann noch auf der Karte entlangfliegt und denkt, oh nein, sie kommen genau da lang, wo die mit den Schiffen an den Königsstatuen angekommen sind, also Emin Muel, und dann nach rechts abbiegen, wo auch Frodo und Sam lang gegangen sind und dann nur halt einfach weiter nach Osten laufen, da ist das schon so, oh, da sind 1000 Jahre später noch andere Herr-der-Ringe-Figuren.
Und das andere war einfach dieser Flashback, diese Erzählung, wie das Mithril entstanden ist, weil das war einfach sehr, sehr, sehr schön und kunstvoll inszeniert.
Die Animation so?
Genau, diese Animation mit dem Elmkrieger, der gegen den Balrog kämpft. Das fand ich sehr schön.
Schöner Übergang auch, wie man so über den Tisch fliegt und dann wird der Tisch so zu diesem Gebirge. Netter Matchcut oder ja, ist eigentlich ein Computer-Matchcut, aber gut.
Was waren denn bei dir in Folge 5 die?
Also ich habe das Gefühl, meine Lieblingsszenen so vom Gefühl her sind einfach immer die Durin-Ehre und Elrond-Sachen. Ja. Also der Tischbetrug quasi, wo er erst sagt, oh, dieser Tisch ist so wichtig und den könnt ihr doch nicht hier
als Frevel.
Genau, ist ein heiliger Stein bei uns, den gibt es nur ganz selten. Und am Ende kommt raus, er hat sie alle verarscht und in Wahrheit wollte er nur dieser einen neuen Tisch mitbringen. Und das charakterisiert einfach so diese Freundschaft so ein bisschen, weil Elrond ja dann auch drüber lachen kann und denkt, das ist irgendwie lustig. Oder einfach nur, wie sich Durin darüber ins Fäustchen lacht, wie dieser eine Elb hinten rechts stolpert, wenn sich den schweren Tisch tragen.
Elben laufen immer so galant und dann plötzlich stolpert der eine, ja.
Das fand ich einfach schön, wie die da dann miteinander umgehen und das alles auflösen, diese schwierige Situation, weil sie sowohl ernste Themen anschneiden, aber dann auch wieder in so eine Leichtigkeit kommen. Das ist einfach eine super Mischung bei den Zweien.
Die braucht das, glaube ich, auch vor der 6. Folge. Nochmal so kurz so ein bisschen Leichtigkeit, bevor es richtig düster wird.
Wahrscheinlich schon, das ist gut möglich, ja. Ansonsten hatte ich auch nur den Wandering-Song noch aufgeschrieben. Also, der wurde tatsächlich im Deutschen übersetzt. Das habe ich dann reingehört und wollte wissen, ob sie den richtig eingesungen und alles haben. Da heißt es dann, es ist nicht ein jeder, der wandert verloren. wunderschön gesungen von Mark Same oder Poppy, wie wir im Englischen sagen. Und ich fand es besonders schön, weil mir halt diese Textzeile auch so bekannt vorkommen kam, als ich nämlich Tolkien gelesen habe. Jetzt kürzlich erst wieder, da gibt es ja dieses Gedicht, als in Bre Gandalf Frodo eine Nachricht hinterlässt und sagt, übrigens, da gibt es so einen Streicher, so einen Waldläufer, dem kannst du trauen, macht er das in Gedichtform und hat dann so ein Gedicht dafür und es geht, nicht alles, was Gold ist, funkelt, nicht jeder, der wandert, verloren. Und da halt war halt schon diese Textphrase drin und dass die jetzt in dem Lied auftaucht, ist wieder einfach so ein schöner Zirkelschluss für Tolkien-Fans, dass ich dachte, ach, da habt ihr euch ja wieder was ausgedacht. hast du noch eine Szene, die dir besonders gut gefällt?
Aus Folge 6 ganz viele.
Ganz viele?
Ganz viele.
Picke mal eine heraus.
Sind das jetzt schon die Herr-der-Ringigen Momente oder noch Lieblingsmomente?
Nee, das sind noch Lieblingsmomente.
Dann hebe ich mir noch was auf.
Okay.
Ja, und dann sei halt das Ende, dieser große Terraforming-Moment, wo das Ende der Südlande gekommen ist und sie zu Mordor werden. Ist aber nur ein Teil der Südlande, ne? Die gehen ja noch eigentlich Richtung Westen, noch ein Teil, oder?
Du, was meinst du jetzt die?
Die Südlande.
Also,
ist das nur ein Teil der Südlande?
Das ist interessant, ich habe mir das vor kurzem nochmal angeguckt. Ganz am Anfang, in der allerersten Folge, als uns die Südlande so ein bisschen eingeordnet werden, da fliegen wir erstmal über Mordor ganz weit hinweg und sind ganz weit im Osten von Mordor. Und jetzt, erst viel später, hat man rausgefunden, dass Os Tirith, also dieser Elbenwachturm und das Dorf der Menschen eigentlich sehr nah an dieser Bergkette ist, also nicht auf Höhe von Minas Morgul, sondern ein Stück tiefer. Also im Prinzip, wenn ihr euch dieses enthüllte Sauron-Symbol vorstellt, genau da, wo die Gabelspitze in der Mitte sozusagen durchkommt in diesem Symbol. Und deshalb liegt das alles relativ dicht zusammen. Man kann also nicht wirklich sagen, was die Südlande oder Mordor sind. Ich denke mal, die sind einfach deckungsgleich.
Das wird ja eh alles später noch umbenannt.
Genau.
Aber das war einfach ein unglaublich toller Moment, wie dann das Wasser da durch die ganzen Tunnel und plötzlich macht es im Kopf überall Klick. Ach, deswegen haben die diese blöden Tunnel gebaut.
Ja,
okay,
ja.
Und hier kommt das Wasser. Und da dachte ich erst auch kurz, werden jetzt die Südlande überschwemmt? Und dann kam plötzlich das Wasser in den Vulkan. Ja. Dachte, jetzt macht's Sinn.
Das war auf jeden Fall ein sehr starkes Ende und wir sind sehr gespannt, was dann als nächstes kommt. Gut. Dann würde ich aber natürlich auch mal, wir müssen auch ein bisschen kritisch sein, Max, zu den weniger gelungenen Momenten übergehen. Hast du da was mitgebracht, was dich irgendwie gestört hat beim Schauen, wo du drüber gestolpert bist?
Das ist schwierig. Auf jeden Fall, was mir nicht gefallen hat an Folge 6, keine Zwerge, keine Haarfüße. Jede Woche ohne Zwerge ist eine vergeudete Woche eigentlich.
Ja. Kann ich verstehen, aber ich verstehe es auch, dass sie die in der Folge weggelassen haben, weil die braucht ja so eine gewisse Anlauf- Momentum, was da aufgebaut wird, damit man so richtig spürt, was da alles passiert. Insofern fand ich es okay.
Aber was mich so ein bisschen beim Schauen gestört hat, was ich aber auch cool fand gleichzeitig, bei der sechsten Folge, ich habe in jedem Moment irgendwie so einen Twist erwartet. Ich dachte immer, oh, jetzt kommt gleich ein großer Twist. Aber es kam keiner wirklich. Also nicht das, was ich erwartet hatte.
Okay, interessant.
Ich weiß nicht warum, vielleicht habe ich zu viele Theorien gehabt, aber ich habe die ganze Zeit immer so im Kopf gesponnen, oh, und jetzt schippern sie gerade zu den Südlanden und ich war mir schon sicher, wenn sie ankommen, ist da plötzlich schon Mordor und die Schlacht hat schon eine Woche vorher stattgefunden, weil die ja mehrere Tage segeln. Kam nicht. Wäre dann, glaube ich, auch noch düsterer gewesen.
Aber. Also ich fand tatsächlich, die Schlacht hatte mehrere Twists, da können wir später noch ein bisschen genauer drüber reden. Aber natürlich, klar, wenn man sich was ausmalt und denkt, ach, das wird jetzt voll eingefädelt, dann ist es vielleicht ein bisschen
enttäuschend. Vielleicht gibt sich jetzt endlich mal Sauron zu erkennen, aber nein. Ja, ich glaube, das wird erst in der letzten Folge passieren.
Ich denke auch, das wird in der letzten Folge passieren. Was mich vor allem in der fünften Folge so ein bisschen gestört hat, weil ich einfach mit zwei Figuren nicht warm werde, in Númenor. Ich weiß nicht, ob du dir denken kannst, welche es sind. Es sind Isildurs Schwester Eärien. Und Pharasons Sohn Kämen, dein
Römer.
Ich glaube,
es spricht schon viel dafür, dass ich die Namen bis eben nicht wusste.
Ah, okay. Ich bin mir einfach noch nicht sicher, wo sie mit diesen Figuren hinwollen. Also Eärien ist irgendwie so als Tochter. Am Anfang hatte sie so einen Einstand als Baumeisterin, aber das haben sie jetzt auch nicht verfolgt, was da mit ihrer Architektenkarriere wird oder nicht. Dann ist sie jetzt irgendwie so ein bisschen als Love Interest für diesen anderen uninteressanten Charakter aufgebaut worden. Wo ich denke, ist mir da egal, was die beiden miteinander machen.
Der sie einfach nur dämlich verhalten hat, indem er jetzt dieses Schiff da in die Luft jagt. Nachdem sein Vater ihm eigentlich erklärt hat, Junge, ich bin weitsichtig, du nicht.
Ja, ja.
Das hier hat alles einen Plan.
Ich habe auch teilweise das Gefühl, Kämen ist so ein bisschen der Charakter, der muss dumme Sachen tun und sagen, damit sein Vater als schlau dasteht. Und das macht sich natürlich nicht so gut, wenn man zwei so Figuren, die noch nicht so richtig sich entfalten konnten, da aufeinandertreffen lässt. Und ich kann auch nicht Eärians Motivation noch nicht so richtig verstehen. Hat sie den nur angestachelt, dass sie sozusagen nicht mit Elben kooperieren sollen, weil sie Angst hat, dass ihre Familie wegsegelt und dann irgendwie zu Schaden kommt? Oder ist sie wirklich so anti-elbisch?
Ich habe es auch nicht verstanden. Also sie ist ein Rätsel. Aber nicht das Rätsel, was ich gerne
nicht
lösen möchte.
Genau. Das ist so ein Rätsel, wo ich sage, nee, dann lass es lieber ganz weg. Ja. Aber ja, wenn ihr da draußen Theorien habt, bitte lasst sie uns zukommen. Wir wüssten gerne, ob ihr da Vermutungen habt, wo das mit denen noch hinführt. Ob wir einfach Leute brauchen, die noch in Númenor bleiben, damit wir dann einen Bezugspunkt haben, wenn wir da mal wieder hinspringen.
Und sonst ist die Serie eigentlich so gut, auch Figuren aufzubauen, die es jetzt noch nicht, die man nicht irgendwie aus den Herr der Ringe-Geschichten oder aus der Lore kennt.
Genau, eigentlich sind die meisten Figuren, die wir noch nicht kennen, eigentlich die spannendsten, weil wir da noch nicht wissen, wo es mit denen hingeht. Wir können auch Angst um sie haben, ob sie vielleicht sterben und so. Aber ja gut, bei denen ist mir egal. Und ansonsten kann ich mich nur von letzter Woche wiederholen, nachdem ich die Hyänenwölfe im Gefangenenlager nicht gut fand, die Waage, fand ich jetzt diese Wildschweinwölfe seltsam von ihrem
waren
Design
das jetzt
her.
Andere?
Hatten ein anderes Design. Die hatten nicht so eine Kindchenschema-Augen und waren gleichzeitig irgendwie so ein bisschen wildschweinmäßig angehaucht und so anderer Körperbau. Ja, vielleicht gibt es in allen Mittelerde-Regionen andere Wölfe und die sind immer hässlich. Ich weiß es nicht. Naja. Aber ja, das sind so die Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben. Gut, und ihr habt vorhin schon gemerkt, Max hat es schon angedeutet, wir haben noch eine Kategorie, die habe ich getauft, die Herr der Ringe Gedächtnismomente. Weil es nämlich für die Herr der Ringe Hardcore-Filmfans unter uns natürlich auch immer wieder Momente gibt, wo wir an Peter Jacksons Trilogie erinnert werden oder auch an die Hobbit-Filme und denken, da wurde jetzt was zitiert oder da ist eine Anspielung drin, die da bei Peter Jackson aus Tolkien auch schon übernommen hat. Und ich glaube, Max, da brennt dir schon was auf der Seele. Du guckst mich schon so an, als so schmunzelst in dich hinein.
Zwei Momente, wo ich auf jeden Fall Herr der Ringe-Vibes hatte. Einmal in Folge 6, wenn die Kavallerie aus Númenor angeritten kommt über die Wiese. Das ist so ein richtig typischer Herr der Ringe Schlachtenmoment. Ja. Das gehört so zu der Dramaturgie von Herr der Ringe oder Hobbit-Schlachten einfach dazu, dass irgendwann, wenn die Schlacht verloren geglaubt ist, kommt noch irgendwo plötzlich eine Armee noch irgendwie über den Berg und kommt rettend.
Hat einen
Gandalf, der dann kam irgendwie.
Und hast du gehört, was Galadriel, ich glaube es war auch in der Szene, ihrem Pferd zugeflüstert hat?
Narolim.
Also
das war mein anderer Moment.
Gänsehaut-Arwen-Moment. Lauf schnell. So hat sie ja auch ihr Pferd angetrieben, als sie Frodo über die Furt geführt hat, dann in Sicherheit.
Vor den Nazgul.
In Sicherheit, ja, genau. Und da dachte ich auch so, das ist doch ein wohlplatziertes Zitat, was wir schon kennen. Ich habe noch diverse andere Sachen mitgebracht, so ganz kleine. Also ich hatte ja schon erwähnt zum Beispiel, dass wir wieder da unten sind, wo die Gefährten angekommen sind in Emin-Muhl, in dieser Landschaft. Dann, genau, Nor-Olim hatte ich auch mitgebracht. dann generell so ein bisschen die Aufmachung von zum Beispiel der Numenor-Rüstung, die du ja nicht so gut findest. Aber die hat auch so zum
die
Beispiel...
Rüstung die Rüstung finde ich cool.
Die Rüstung findest du... Was findest du nicht gut?
Was das einfache Volk in Numenor trägt, diese Römergewänder.
Okay, verstehe.
Oder die Helme, die zu klein sind, da ich auf Twitter letztens auch so einen Screenshot gehabt, wo im Hintergrund so ein Komparse ist und dieser Helm ist einfach absolut zu klein. Und es liegt nur so oben auf dem Kopf. Aber das,
okay.
Ihr habt so tolles Set-Design und überall, aber bei den Komparsen, da habt ihr jetzt ein bisschen...
Vielleicht ist einer krank geworden, Max, und dann musste ein anderer einspringen und war ja auch in Corona-Bedingungen gedreht. Da habe ich übrigens auch letztens sehr witzig gesehen, dass das den Copy-and-Paste-Fehler unterlaufen ist.
Oh.
In der Menge, zu der Pharason spricht, da hat jemand das Bild angehalten und geguckt und da gibt es einen Mann, der taucht dreimal auf. Und muss
vielleicht
einfach,
sind es Drillinge.
Nee, der gleiche Kostüm und zweimal steht sogar die gleiche Frau neben ihm und wenn man so hinguckt, dann fällt einem das nicht auf, aber wenn man natürlich anhält, dann dachte ich so, ja, okay, da merkt man dann doch, dass es halt in Pandemiezeiten gedreht wurde. Und
oder soll uns vermitteln, in Numenor sehen die alle gleich aus.
Vielleicht sind es Drillinge, wir wollen ja nicht unterstellen. Genau. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist bei der Rüstung von Numenor, da haben auch viele Helme so kleine Flügelchen an der Seite. Mhm. Und die kennen wir natürlich auch schon aus dem Herr-der-Ringe-Prolog, wo Elendil und Isildur in späteren Jahren gegen Sauron kämpfen. Und dann dachte ich, haben sie sich auch so ein bisschen von der Rüstung inspirieren lassen? Wobei ich aber nie weiß, haben sie sich jetzt von den Filmen inspirieren lassen oder haben sie sich von den Bildern inspirieren lassen, die zum Beispiel John Howe und Alan Lee, die Tolkien-Zeichner, sowieso schon vorher ganz viel illustriert haben für Tolkiens Welt und wo sich dann wiederum auch Peter Jackson dran bedient hatte. Insofern ja, aber ich mag's, wenn dann immer mal so ein paar visuelle Momente wiederkommen.
Aber die Rüstungen waren schon schön. Das muss jetzt nochmal gesagt werden. Die Rüstungen waren wirklich schön, diese weißen Rüstungen. Sahen so ein bisschen wie Knochen manchmal auch aus.
Ja, das stimmt. Ja. Ich gucke gerade auf meinen Zettel, was habe ich noch mitgebracht? Oh ja, es sind einfach so, ich bringe alle winzigen Details, es tut mir leid, Max, mit. Dann gibt es noch diesen Handschlag, diesen Unterarm-Handschlag zwischen Galadriel und Heilbrand, als sie dann am Ende von Folge 5 sozusagen sich erstmal so als Freunde die Hand reichen. Mhm. Da musste ich sehr stark an Aragorn denken, der das auch macht, ich glaube mit Boromir, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist so, in Mittelerde gibt man sich jetzt auf diese Weise die Hand und es ist dann immer so ein Moment, jetzt sind die wirklich befreundet und verbündet und das fand ich einfach schön. Ansonsten habe ich noch in Folge 6, wo Isildur und Galadriel an Bord stehen und Land gesichtet wird, beziehungsweise sie kann Land schon sehen und er noch nicht. Und da sagt Isildur zu ihr, keen are the eyes of the elves, also scharf sind die Augen der Elben. Und da hatte ich sofort so eine Stimme, ist auch so ein geflügeltes Wort da geworden von Aragorn, was sehen deine Elbenaugen, Legolas? Wo sich viel drüber lustig gemacht wurde, warum er Elbenaugen sagt, aber einfach diese Weitsichtigkeit, diese scharfen Augen, die fand ich da auch nochmal schön drin gespiegelt.
Das war übrigens auch ein schöner Moment. Da war sie tatsächlich das erste Mal so richtig so ein bisschen empathisch, wo sie mit jemandem auf Augenhöhe redet, mhm, weil er sagt ja noch, er ist ein Stallbursche, aber trotzdem redet sie noch und ist auch interessiert über seine Geschichte. Das finde ich, hat sie wieder so ein bisschen sympathischer gemacht.
Ja, da kommen wir später dazu. Ich hatte dann noch mehr Momente von ihr dann auch in Folge 5, wo ich dachte, oh, jetzt wird Galadriel noch sympathischer. Genau, und generell dann bei der Schlacht später hatte ich ganz viele Helms-Klamm-Parallelen-Momente, die ich gesehen habe, zum Beispiel, dass die Schwachen sich erstmal verbarrikadieren, also nicht in der Festung hinten in den Höhlen, sondern in ihrer Taverne oder dass die Bogenschützen da eindeutig stehen, die keine Bogenerfahrung haben. Zum Glück lassen sie keinen Pfeil los von der Sehne aus versehen. So Abschiede vorher und ein Ork, die Orks, die einen Rambock schleppen und ja, natürlich diese Rettung morgens, die du schon erwähnt hast, wo dann im ersten Licht des neuen Tages die Rettung kommt in Form.
Film war das nochmal? Mir ist es vorhin nicht eingefallen, wo Gandalf war. Das die zwei Türme?
Ja, genau, die zwei.
Das war Helms Klamm.
Wurde ewig nachts in Helms Klamm gekämpft und dann heißt es ja, beim ersten Licht des neuen Tages soll er nach Westen blicken und
dann
kommen sie da über die Kuppe herab gesprascht mit ihren Pferden auf die Orks zu. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen zu konkreteren Spotlights einsteigen, was wir auf jeden Fall besprechen sollten zu den Folgen. Und ich würde gern mit einer Sache anfangen, die für viel Aufsehen gesorgt hat. Nämlich, ich nenne sie mal die Mithril-Debatte. In der 5. Folge gibt es nämlich eine neue Ursprungsgeschichte, die die Amazon-Serie für das zwergische Erz Mithril erfindet. Und ich gebe die noch mal kurz wieder. Da ist das letzte verlorene Simmeril ist in einem Baum auf den Bergen. Anscheinend, weiß nicht, wer es da versteckt hat, aber das ist angekommen. Und da gibt Elrond auf Gilgalads Geheiß hin das Lied von den Wurzeln von Hithlaegir wieder. Das, also Hithlaegir ist das Nebelgebirge einfach das elbische
Sag
Wort.
Sag doch das Nebelgebirge.
Das Lied von den Wurzeln des Nebelgebirges, das heißt aber nicht so. Und da kämpfen dann ein Elbenkrieger und ein düsterer Balrog. Und während der Elb sein Licht in den Baum strömen lässt, gibt der Balrog, also das Geschöpf der Dunkelheit, seine ganze Düsternis da rein. Und in diesem Moment fährt ein Blitz aus dem Himmel in diesen Baum. Und wahrscheinlich ist das Silmaril dann so ein Leiter, der als Katalysator das alles vereint. Also die Kraft des Guten und die Kraft des Bösen und dann in die Erde schießt. Und dadurch entsteht dann eine neue Macht, die sowohl die Eigenschaften des klaren, reinen Guten als auch die des widerstandsfähig harten Bösen hat. Und das ist dann natürlich Mithril. Und das finden die Zwerge später in ihren Bergen.
Und obwohl wir ja nicht wissen, ist es wirklich passiert oder ist es einfach
genau,
nur von Gilgalad?
Genau, es wird ja so ein bisschen vage gehalten, ob es wirklich stimmt. Das ist einfach eine Legende, die bei Tolkien nicht existiert, aber die jetzt die Amazon-Serie dazu erfunden hat. Finde ich aber gar nicht schlecht, dann so ein bisschen mehr das aufzuladen mit noch einer zusätzlichen Bedeutung, dass Mithril nicht einfach nur Mithril ist, was jetzt abgebaut wird und alle wollen es haben, sondern dass da noch eine Bedeutung rangeknüpft wird. Ich glaube, woran sich die meisten stören, was ich so in den letzten Wochen mitbekommen habe, ist, dass Mithril, weil es halt so begehrt ist, die Elben zu einer Art Batterie macht. Weil nämlich, die Geschichte geht dann noch weiter. Gilgalad will dieses Vorkommen von Mithril nicht einfach nur haben, weil er es schön findet und gerne Schmuck am Ringfinger trägt, sondern weil er es braucht, um das Elbenvolk zu erhalten. Also er erklärt, dass die Seelen der Elben langsam verblassen. Wir kennen das schon so ein bisschen aus dem dritten Zeitalter, wo ja dann auch irgendwann alle Elben in den Westen gehen, weil ihre Macht so schwindet und ihr Einfluss. Und das weiß er schon sehr konkret, dass es bis zum Frühling passieren wird. Und deshalb braucht er bis zum Frühling dringend einen Energieschub. Und das Mithril hilft ihm quasi mit diesem bewahrten Licht der Silmaril, was ja wiederum das Licht der zwei Bäume, Laurindin und Teperion, aus Valinor ist, was ja die Elben irgendwie so erhält. Mit diesem, also dadurch, dass das Licht in Mithril sozusagen bewahrt ist, können auch die Elben, wenn sie jetzt Mithril hätten, noch ein bisschen länger bleiben und daher die Elben als Mithril als Elbenbatterie-Debatte. Genau. Ist das was dich stört, Max, oder ist das eine Sache, wo du schulterzuckend wegsteckst und sagst, ja, ist jetzt so?
Tatsächlich war nach der Folge das allererste, was ich gegoogelt habe, ob es diese Geschichte schon gab. Ich war mir überhaupt nicht, wusste ich nicht. Und da, ich fand es aber trotzdem einfach schön. Also mir ist es quasi egal, ob das jetzt irgendwie in den Büchern vorkam oder nicht. Ich fand das einfach schön, dass das, wie du sagst, schon irgendwie jetzt noch so ein bisschen mythologischer aufgeladen wird und da noch jetzt mehr dahinter steckt, anstatt einfach nur ein Erz zu sein. Warum das Erz so besonders ist, weil das wurde ja nie erklärt, warum ist das jetzt so leicht und widerstandsfähig. Und das fand ich einfach eine ganz schöne Geschichte, dass es irgendwie noch so mythologisch jetzt da reinspielt.
Ja, ja. Ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, dass manchen das zu entmystifizierend ist. Also das Mithril kriegt zwar eine Legende, aber dadurch wird halt diese Elbenlegende, warum die jetzt sozusagen das Zeitalter der Elben im dritten Zeitalter endet, wird so ein bisschen davon weggenommen, weil man da jetzt eine Erklärung gibt für warum die Elben irgendwann in Westen wieder müssen, weil ihr Licht dann irgendwann alle ist.
Obwohl, da weiß ich auch nicht, ob da schon noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.
Könnte sein,
ich glaube eher, dass es auch irgendwie eine Manipulation ist und die Elben nur denken sollen, sie brauchen dieses Mithril.
Ist eine interessante Theorie. Max, behalten wir auf jeden Fall im Hinterkopf.
Weil sonst ist das schon ziemlich seltsam, dass er, woher er wissen will, bis zum Frühling, ne? Dann ist Schluss.
Ja, ja.
Dann kippen wir alle um ins
Schwarz.
Woher
hat er diese Zeitangabe? Hat dir vielleicht jemand anderes die eingegeben und gesagt, übrigens, du solltest bis zum Frühling etwas geschafft haben?
Das meine ich damit.
Ein gewisser S-Punkt.
Weil das ist ja in der ersten Folge das erste Mal, wo er das entdeckt, dass auf diesem Blatt irgendwie sowas Schwarzes wächst. Aber da ist ja eigentlich schon Celebrimbor schon beauftragt, diesen Bau anzuleiten.
Ja, ich fand es interessant, dass die Folge dann noch so ein bisschen Erklärung hinterhergeliefert hat, weil wir haben uns ja am Anfang gefragt, warum schickt denn jetzt Gilgalad so vehement Galadriel weg? Und dass es für ihn so ein bisschen tatsächlich wahrscheinlich im Kopf drin war, weil sie halt daran festhält, dass da irgendwas ist, wird das erschaffen. Also, und wenn alle sozusagen, die nicht dran glauben, weg sind, dann können die eben noch ein bisschen länger leben. Naja, gut.
Ist er überhaupt Gilgalad?
Du nur wieder. Kann man Elben manipulieren? Das ist die große Frage. Ja, Durin hat es ja eigentlich bewiesen. Es geht, man kann Elben anlügen.
Er hat geschafft, was Sauron nicht geschafft hat, die Elben zu manipulieren.
Oh. Genau, und damit würde ich auch gerne nochmal zu Durin kommen, beziehungsweise zu diesem ganzen Versprechenskomplex. Das fand ich nämlich ganz spannend, weil Elrond ja echt in eine Zwangslage gebracht wird. Die fand ich richtig hart, die Szene, wo Gilgalad so Druck auf ihn ausübt und sagt, also entweder du verrätst mir jetzt, ob die Zwerge Mithril haben oder das Elbenvolk geht zugrunde. Also du kannst entweder ein Eidbrecher werden und dein Volk retten oder ja, dein Versprechen bewahren und dann unseren Untergang herbeiführen. Wo ich dachte, das ist eigentlich so eine unmögliche Lösung. Wie soll er sich denn da jetzt entscheiden? Und weil es halt so eine Entweder-Oder-Entscheidung ist, fand ich es dann schön, wie die Folge es am Ende gelöst hat, dass er einfach Durin mit seinem Problem schildert und der dann selbst sagen kann, okay, na gut, dann bin ich so groß, gönnerhaft großzügig und helfe euch und red mal mit meinem Papa.
Also im Prinzip hat er doch die Freundschaft am Ende drüber gestellt, über genau, den Verrat.
Ja, aber irgendwie auch nicht. Also genau, es ist irgendwie auch so ein Mittelding geworden, weil zu Gilgalad sagt er erstmal nein, sein Versprechen ist ihm wichtig, aber dann geht er irgendwie zu Celebrimbor und hat dieses Stück Mithril in der Hand und der weiß dann irgendwie auch schon Bescheid. Aber irgendwie spricht er dann gleich davon, dass er weiß nicht, ob er seinen Eid brechen soll oder nicht. Und dann dachte ich, hast du ihn nicht gerade schon gebrochen, indem du zu Celebrimbor gegangen bist?
Das dachte ich schon in der Folge davor. Er steckt das in die Tasche. Sollen wir jetzt glauben, dass niemand merkt, dass er Mithril in der Tasche hat? Das wird er doch immer mal rausholen.
Ja, ja. Naja gut, dann dachte ich, ich habe mir das jetzt so erklärt, er hat jetzt eine Person ins Vertrauen gezogen. Vielleicht musste Celebrimbor vorher auch einen Eid schwören, dass er nicht weiter sagt.
Aber er sagt nicht zu Durin, dass er quasi unter falschen Voraussetzungen zu ihm geschickt wurde. Er sagt ja eigentlich so klipp und klar, ich wurde geschickt wegen Mithril. Das ist ja dann eigentlich wieder gelogen gewesen.
Nee, er sagt, er wurde geschickt wegen Mithril, aber er wusste es nicht. Weil ach so, das ist mir auch erst beim zweiten Mal gucken so richtig aufgefallen, weil er damit sozusagen sagt, alle, die ja ihn manipuliert haben, also Gil-galad und wahrscheinlich auch Celebrimbor, die wussten, was da ihn erwartet und dachten ja, der Freund von Durin, der wird das schon rausfinden. Aber er war der Einzige, der es nicht wusste, dass es Mithril gibt. Und insofern fand ich es wieder schön, dass es irgendwie eine Beichte ist, aber gleichzeitig eine Beichte dessen, dass er das nicht wollte. Und also, dass es ja so gekommen ist.
Das ist auf jeden Fall ein spannendes Dilemma und ich finde es schön, dass die Serie das jetzt nicht als großen Konflikt aufgebaut hat, der die beiden entzweit oder
ja,
so.
Ja, nachdem sie so schon ihre Hände auf den Fels gelegt haben. Genau. Dann möchtest du noch was zu den Elben oder zu den Zwergen sagen?
Nö. Gab nicht viel.
Gab nicht viel. Man konnte sich viel drüber freuen, aber ansonsten, ja. Dann gehen wir weiter nach Númenor. Wo ich gern mal ein bisschen über Charaktermomente, die mir gefallen haben, gesprochen haben. Nämlich, ich hatte jetzt in der 5. Folge nämlich stark das Gefühl, dass jetzt an vielen Charakteren noch so ein bisschen geschraubt wurde, damit die mir auch näher kamen. Und das hat bei mir auch funktioniert.
An Isildur vor allem.
An Isildur zum Beispiel, genau. Also ich würde mal tatsächlich erstmal mit Galadriel anfangen. Die ist ja nun eine Figur, ich sage mal, sie ist kontrovers diskutiert in der Öffentlichkeit der Serie. Viele mögen sie nicht besonders oder sagen, sie ist eindimensional, hat nur diesen Rachedrang und ist nicht so unbedingt nahbar. Aber ich fand jetzt gerade die 5. Folge macht das sehr schön auf, dass sie dann doch so ein paar mehr Facetten noch bekommt. Zum Beispiel hat sie zum ersten Mal so richtig Spaß beim Schwerttraining, als sie die junge Númenora so ein bisschen beibringen soll, wie Orks zu töten sind. Da liegt dann so ein Lächeln auf ihrem Gesicht und wo ich denke, ja, da sieht man sie jetzt in ihrem Element. Sie weiß, was sie tut und hat irgendwie auch Freude, das den anderen zu vermitteln. Vielleicht auch so ein bisschen ihr Können zu zeigen. Es ist natürlich auch dabei.
Das war schon so Show-off, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und der zweite Moment, der mir dann noch mehr gegeben hat, ist dieser, wo sie sich allein mit Halbrand unterhält und sie dann darüber reden, warum sie denn jetzt eigentlich nicht aufhören kann, Sauron zu jagen und warum das so ein Trieb in ihr ist und wo sie dann einfach zugibt, sie weiß, sie kann nicht aufhören, aber sie weiß im Prinzip ja nicht, warum. Also sie sagt nur, ich kann nicht aufhören. Und dann, das ist einfach so eine fast schon flehentliches Geständnis, dass es vielleicht schon ein bisschen auch so krankhaft ist, dass sie diesem Trieb folgt und selbst nicht weiß, wie sie da schon ins Böse selbst reinschlittert, was viele Figuren ja auch im Folgenden dann so ein bisschen vorwerfen. Und das fand ich ganz schön, dass sie sich da so ein bisschen verletzlicher zeigt und mal jemandem öffnet, auch wenn es vielleicht die falsche Person ist, dem sie sich öffnet. Ist dir der Moment aufgefallen oder hast du den eher so mitgeguckt?
Okay. Ich finde auch aber generell, dass es ist ja viele Fans kritisieren ja einfach, dass sie nicht die Galadriel ist, die sie 1000 Jahre später ist, diese sehr edle, stolze Frau. Aber ich finde, das passt aber genau zu der Thematik von der Serie, dass sie jetzt, beziehungsweise wird ja auch, ist ja so ein Leitthema in dieser Serie, was Galadriel immer erwähnt, um das Licht zu sehen oder
zu erreichen,
musst du erst die Dunkelheit berührt haben. Und das sehen wir halt die ganze Zeit. Mhm. Dieser Rachedurst, das ist das Böse, was jetzt an ihr zehrt. Und das wird gerade auch immer düsterer. Ada sagt sogar eigentlich, guck mal eigentlich in den Spiegel, wer ist denn hier das Böse? Mhm. Sie ist bereit, sogar Orks foltern zu lassen und geht eigentlich fast
in
Genozid
dem Wissen
an
vor allem,
den Orks.
Dass sie weiß, dass sie jemandem was bedeuten, genau. Ja, also.
Genau, und sie wird einfach so von dieser Dunkelheit so ein bisschen eingenommen und da muss sie sich von befreien, weil das, finde ich, ist so eine Thematik in dieser Serie, was ich finde, jetzt immer deutlicher wird von Folge zu Folge, dass so alle Charaktere immer so zwischen Licht und Dunkel hin und her gezogen werden und Entscheidungen treffen müssen, ob sie sich jetzt für die dunkle Seite entscheiden oder ob sie den schwereren Weg gehen, sich für das Gute zu entscheiden. Das haben wir auch bei den Südländern. Heißt sie Südlinge, glaube ich.
Nee, Südländer.
Okay, ja. Bei den Südländern haben wir das zum Beispiel, das ist ja auch das Dilemma, sollen wir eigentlich jetzt aufgeben und uns unser Leben quasi retten, indem wir uns dem Bösen unterwerfen oder sollen wir den schwereren Weg wählen und kämpfen? Und das ist sowas, was sehr, sehr viele Charaktere haben. So, ja. Soll ich das Gute tun oder gehe ich doch lieber den einfachen, simpleren Weg, der dann wahrscheinlich das Böse ist?
Oft. Ja, ja. Wie der Elbenkrieger und der Balrog, die kämpfen und Mithrae erschaffen.
Genau.
Ja, ja, sehr schön. Genau, also da habe ich mich auf jeden Fall gefreut, dass Galadriel ein bisschen mehr Schattierungen bekommt. Aber noch mehr, noch näher wurde mir Isildur in der fünften Folge oder Isil, wie sie ihn immer nennen. Und dann freue ich mich immer, dass er einen Spitznamen hat.
Der kleine Isil.
Weil natürlich niemand Isildur ansprechen würde. Also zumindest die Bekannten und Freunde nennen ihn so. Und ich finde es super interessant, wie sie ihn so zeichnen, dass er irgendwie erst der Träumer, der nicht so richtig weiß, was er will, aber zumindest aus der Seewache will er anscheinend raus. Dann ist er aber so auch ein bisschen geframed als verwöhnter Adelssohn, dem immer alles schon so ein bisschen mitgegeben wurde. Also er hat jetzt nicht große Mühen, um irgendwas zu erreichen. Und witzigerweise erst, indem er seinen Freunden schadet und dann dieser Streit entsteht zwischen ihm und Ontamar und vor allem Valandil.
Ist immer schön, dass du die ganzen Namen drauf hast. Ich sag mal, das ist der nicht beste Freund und sein bester Freund.
Was er auch sehr, sehr genau explizit betont. Ne? Ja. Und da fand ich wirklich schön, weil am Anfang dachte ich, okay, das sind so Sidekicks, die können jetzt nicht so richtig strahlen, aber indem sie halt ihm gegenübergestellt werden und so ein bisschen auf Anti sind, haben die dann für mich richtig nochmal Profil gewonnen und ich dachte, ja, jetzt kann ich sie richtig einschätzen, jetzt haben die auch einen eigenen Charakter. Und ja, das fand ich einfach super schön. Das konnte ich dann auch diese 16 Jahre Freundschaft, die ihnen unterstellt worden, glauben. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, bei Tolkien, Isildur hat später auch Kinder. Mhm. Und eines dieser Kinder heißt Valandil.
Oh.
Wo ich auch dachte, okay, das unterstreicht jetzt auch nochmal für mich, dass anscheinend, also klar, wiederholen
ich hoffe
sich,
nicht, dass weil er gestorben ist oder so.
Mal gucken, aber auf jeden Fall scheint es ja auch ein bester Freund von ihm gewesen sein, was er dann weitergibt, was sie natürlich umgekehrt konstruiert haben, aber fand ich einfach schön so als kleine unterliegende Facette.
Und er kann sich jetzt endlich mal beweisen, dass er jetzt doch kein Nichtsnutz ist.
Ja, ja.
Wenn er dann mit dem Pferd über die Orks springt und
das stimmt, oh, dieser Moment in der
das
Schlacht.
Das war ein toller Moment.
Ja, ja. Und ich dachte auch, jetzt haben wir Galadriel als Pferdemädchen kennengelernt und Isildur ist jetzt der dazugehörige Pferdejunge mit seinem Pferd, wie ist es? Habe ich vergessen, irgendwas mit B, Barak?
Ich habe den Namen vom Pferd auch nicht.
Ja,
aber sie haben schon eine Bindung, das weiß ich.
Ja, das gibt diese Unbreakable Bond, von dem ihm sein Vater erzählt, wo ich dann echt dachte, oh, der unbrechbare Schwur zwischen Reiter und Ross.
Obwohl ich finde, da hätte die Serie noch so ein bisschen mehr rauskitzeln können aus diesem Vater-Sohn-Konflikt.
Ja.
Weil dadurch hätte das noch ein bisschen mehr Aufbau gehabt, wäre dieser Moment jetzt noch schöner gewesen, wenn sie sich dann am Ende wirklich eigentlich fast vertragen, jetzt, wenn die Schlacht gewonnen ist. Wo dann ja rauskommt, dass eigentlich so dieser Tod der Mutter so das ist, was die beiden so entzweit hat. Weil Galadriel ja auch sagt, du siehst aus wie dein Vater. Er sagt, nein, ich sehe aus mehr wie meine Mutter. Ich komme mehr nach meiner Mutter. Und dadurch hat das für mich dann Klick gemacht. Ach, deswegen verstößt er so ein bisschen seinen Sohn und hält ihn auf Abstand, weil er ihn zu sehr an seine tote Frau
wahrscheinlich.
Oder an die verstorbene Mutter erinnert.
Es war für mich auch so ein bisschen eine Versöhnung auf Raten. Weil wir haben in den ersten Moment, wo sie so ein bisschen zusammenfinden, ist ja, als Isildur Kemen rettet nach der Explosion und ihn dann anschleppt und dann Elendil so guckt, was, mein Sohn hat dir das Leben gerettet? Wie
hat er nicht, es war ja Halbrand.
Ja, was?
Oder welcher Moment war das?
Nee, wo das Schiff explodiert und Isildur Kemen ans Ufer schleppt.
Ja.
Und dann haben wir halt diesen Moment auf dem Schiff, wo er ihm sagt, du darfst mitfahren, aber hier, du bist jetzt der Stallbursche. Und dann ganz am Schluss der Schlacht natürlich, wo sie sich dann auch mal umarmen dürfen. Das, ja, Ja,
bevor sie von Lava umhüllt werden.
Bevor sie alle sterben.
Das ist der große Twist. Das ist einfach eine alternative Realität. Die sind alle tot.
Und sehr schön in diesem Zusammenhang auch nochmal mit seinen Freunden fand ich diesen einen Satz, ist dir bestimmt auch aufgefallen, wo Valandi sagt, irgendwann findest du hoffentlich etwas, wofür du bereit bist, alles aufzugeben. Mhm. Und ich dachte so, Alarmglocke, der eine Ring. Genau das sollte er lieber nicht finden.
Aber wir wissen ja, dass er irgendwann noch dieser Held ist. Und deswegen, also ich finde das schon cool, dass die Serien am Anfang so ein bisschen zu diesem Träumer macht, der so die ganze Zeit so mit dem Kopf in den Wolken hängt und nicht so wirklich auch bereit ist, den schweren Weg zu gehen, was ich eben schon meinte, weil er möchte eigentlich nur, dass Papa ihn irgendwie als Soldat einsetzt, aber er möchte nicht jahrelang dafür jetzt irgendwie in irgendeiner Gilde trainieren. Und er muss sich jetzt aber erst noch beweisen, dass er doch das verdient hat, der Held zu sein.
Ja, und ich finde es auch schön,
uns alle enttäuscht am Ende.
Man muss ja nicht immer die Heldengeschichte so erzählen, dass man am Anfang keiner ist und am Ende einer, sondern es kann ja auch wieder abwärts gehen dann mit dem, was man erreicht hat.
Wir wissen ja, dass es bei ihm wieder bergab geht.
Bergab. genau. Das also zu Isildur so ein bisschen, fand ich schön, dass wir ihn jetzt ein bisschen besser kennenlernen. Und damit würde ich dann jetzt auch direkt einfach mal in die Schlacht springen, beziehungsweise in die Südlande. Genau, ich habe schon ein bisschen gesagt, sie erinnert mich an die Rohan-Schlacht in Helms Klamm. In Kleinform, genau. Sie ist natürlich eine völlig andere Größenordnung, muss man dazu sagen. Also wir haben da jetzt ein paar rund heruntergekommene Dorfbewohner ohne Kampferfahrung, die auf eine Horde Orks treffen, die mehr oder weniger organisiert sind, gegenüber einem Reitervolk, was kampferfahren ist und auf eine Ork-Armee und Uruk-Hai-Armee von Saruman trifft. Aber ja, geil. Viele Momente waren es halt, dass die so ein bisschen mich da reingezogen haben. Auch diese Kampfvorbereitung, diese Angst, dieses Warten, was passiert. Generell so die Schlacht, hat sie sich für dich organisch angefühlt, wie sie sich so über die Episode hinweg entfaltet hat?
Ja, also das Schlimmste, was eine Folge sonst irgendwie oder eine Serie machen kann, ist einfach, jemand greift an, wir verteidigen uns und dann ist die Schlacht vorbei. Mhm, da fehlt, also das braucht immer so eine gewisse Dramaturgie, so ein Hin und Her, der Wechselbad der Gefühle, sagen wir so schön, was ja auch die Schlacht von Helms Klamm einfach ist, diese unglaublich tolle Schlacht mit ganz vielen kleinen Nebenschauplätzen und Dramaturgie, ganz toller. Und das, finde ich, haben die schon sehr gut umgesetzt, dass du wirklich oft so den Moment hast, ah, jetzt ist die Schlacht gewonnen, nee, ist sie doch nicht, jetzt kommt der Twist und dann wieder, oh nein, jetzt ist alles verloren, nein, doch nicht, jetzt kommt die Luvenora angeritten, dann, yay, wir haben gewonnen, nein, habt ihr doch nicht, jetzt explodiert der Berg. Also da, finde ich, war schon so eine ganz tolle Dramaturgie innerhalb dieser Folge auch, was mir sehr gefallen hat. Und dafür, dass es die erste Schlachtenfolge von Herr der Ringe von potenziell noch vielen weiteren später ist, wenn wir so ein bisschen auf die Geschichte blicken, da kommen ja noch viele große Schlachten. Dafür war das so für den Anfang schon ziemlich toll, finde ich, inszeniert. Und das war, glaube ich, auch die brutalste oder die grafischste Schlacht, die wir bisher bei Herr der Ringe gesehen haben. Also so viel wie Körper entzweit wurden.
Köpfe flogen.
Schwarzes Blut ist überall. Vielleicht hat sie deswegen, also bei Amazon war sie jetzt zumindest, als sie rausgekommen ist, habe ich geguckt, da war sie ab 12.
Habe ich auch gesehen. Das war mein erster Blick und ich dachte, ist ja interessant, dass sie da den Zuschauern ziemlich viel zutrauen.
Vielleicht, weil das Blut nicht schwarz
ist. Genau, das ist auch meine Vermutung. Weil die meisten, ich habe dann noch mal beim zweiten Mal gucken, auch noch mal drauf geachtet, die meisten, die verstümmelt und geköpft und blutend durch die Gegend fliegen, das sind die Orks. Und das ist wahrscheinlich dann, weil sie nicht menschlich sind, nicht so schlimm. Keine Ahnung, aber ja.
Aber sie hat auf jeden Fall sehr, sehr viele schöne, manchmal auch schmerzhafte Wendepunkte, diese Schlacht, wenn sie dann denken, jetzt kurz am Anfang denken, jetzt haben wir gewonnen und dann merken sie, nein, die Hälfte der Toten sind alles Menschen, die wir da gerade abgeschlachtet haben.
Lass uns mal kurz über die Dramaturgie der Schlacht reden, das finde ich auch sehr spannend. Erstmal am Ende von Folge 5 habe ich jetzt auch beim nochmal gucken erst zum ersten Mal bemerkt, da habe ich nicht verstanden, warum Bronwyn auf einmal dann doch überlaufen will oder nicht so sicher ist, ob sie, ob es nicht besser ist, sich dem Bösen zu ergeben. Und dann guckt Arondir irgendwie so hoch zu dem Turm und sagt, also wenn sie einmarschieren, wird dieser Turm fallen. Ist eher so als die Niederlage gekommen, aber dann kriegt er so eine Idee anscheinend von seinen eigenen Worten und dann sieht man sozusagen den Anfang der 6. Folge, wo dieser Turm fällt, aber da ist halt niemand mehr drin, ne? Also wir haben die Orks, die mit Adar ankommen und nur Arondir ist da und darf mit seinem Domino Day die ganze Festung zum Einsturz bringen, das fand ich schon ganz cool. Da haben wir also, okay, den ersten Pluspunkt für die Guten, yay, sie haben ganz viele Orks besiegt. Dann springen wir in das Dorf, was sich auch zum Kampf bereit macht, weil natürlich nicht alle Orks besiegt sind.
Ich hätte gleich noch eine Frage zu Arondir, aber bitte. Ich weiß nicht, ob wir das nachschießen oder jetzt kurz einschieben wollen.
Mach jetzt.
ist er Theos Vater. Also die Serie hat für mich ein bisschen durch die Blume in dieser Folge gesagt, dass er sein Vater ist.
Okay.
Also, das ist meine Theorie, die mit ganzen Theorie.
Ja, am Anfang habe ich auch schon mal gehört, dass er unter seinen Haaren da die spitzen Ohren versteckt. Aber irgendwie, nee, für mich war es eher so, dass er eine Vaterfigur ist, die jetzt, wenn er sozusagen was von Bronwyn will, dann muss er sich auch mit Theo verstehen.
Wenn sie dann kurz vor der Schlacht noch irgendwie an diesem Baum stehen und sagen, die Valar beschützen die, die neues Leben pflanzen und die es im Prinzip aufgezogen haben, das wirkt für mich so eher, danke dir, dass du meinen Sohn großgezogen hast. Und er sagt ja auch im Prinzip noch nach der Schlacht, wollen wir eine Familie gründen.
Ja, im Prinzip.
Da dachte ich schon erst, okay, nee, irgendjemand muss jetzt sterben während dieser Schlacht.
Und das fand ich auch so gut. Das ist ein Abschied, der da irgendwie stattfindet oder ein Versprechen, wo man denkt, kann er das jetzt wirklich halten? Oder heißt das, dass jetzt am Ende der Schlacht einer von allen nicht mehr da sein wird? Und Bronwyn ist ja dann auch ziemlich bedroht mit dem Pfeil im Körper.
Sie wollen ja ihren Garten noch irgendwie
pflanzen. Sie wollen ja ihren Garten noch zu Ende pflanzen. Es ist ja so bei den Damen. Erst am Anfang welche und am Ende welche. Aber ich weiß nicht, an Asche soll ja auch
für mich
Sachen
war das eigentlich immer doppeldeutig. Sie möchten noch mehr Kinder. Vielleicht kommt das ja noch.
Wir werden es herausfinden, denke ich mal. Die Vaterschaftsfrage ist noch nicht geklärt von
genau,
Theo.
Genau.
Okay, aber zurück zu wir hatten einen Pluspunkt für den einstürzenden Turm, für Südländer 1, Orks 0. Dann haben wir das Dorf, was sich auf die Lauer legt und wartet, dass jemand kommt und werden Leute die Schwachen werden eingepfercht und die Starken oder die irgendwie ein bisschen kämpfen können, auf die Dächer gestellt.
Haben sie, aber diese Montage war noch cool davor, wie sie sich dann vorbereiten auf die Schlacht, wo sie dann noch die ganzen Wägen hinstellen und die Löcher alle zudecken, damit
Stimmt.
die Orks nicht
am
durch die Löcher kommen.
Am Anfang hatte ich gar nicht realisiert, warum die jetzt diese Löcher alle zumachen, aber natürlich, genau, da sind die Gänge drunter, da muss man aufpassen. Also sie sind richtig gut vorbereitet, man denkt, ja, es sieht super aus für die Südländer. Und dann gibt es da diese sehr beeindruckende, für mich auch sehr beeindruckende Schlacht, was mich zum Beispiel am meisten, glaube ich, begeistert hat innerhalb diesen ganzen Kampfsequenzen, ist diese Szene, wo Arondir auf diesen Riesenork trifft.
Ah, das Auge.
Also das Auge war schon ziemlich eklig, aber erstmal so dieses, wir kennen Elben vor allem als Kämpfer aus der Ferne, die Bogenschützen, die halten sich, sind ja zielgenau und dann kommen die meistens alle gar nicht an sie ran. Aber er wird jetzt in diesen Nahkampf gezwungen, hat man bei Lego das auch in ähnlicher Form schon, aber er muss auch richtig einstecken. Also er ist so ein bisschen der John Wick Elf, der jetzt wirklich in Bedrängnis gerät, auch mit diesem übergroßen Viech, was ihn attackiert. Und fand ich einfach super schön gefilmt, wie der so um ihn rumwirbelt und dann immer vom Haus abspringt und dann trotzdem getroffen wird. Und fand ich eine super Szene. Und
da hatte ich tatsächlich kurz auch so die Überlegung, ich glaube, er könnte jetzt sterben. Da hatte ich so ein bisschen Angst. Was meinst du ja vorhin schon, dass wir so neue Charaktere haben, wo wir nicht wissen, wo es mit denen hingeht, die eigentlich auch sterben könnten zu jedem Zeitpunkt. Und das war so ein Moment, dass okay, wird er jetzt einfach kalt gemacht.
Ja, ja.
Mit noch im Hinterkopf, dass er vorher halt dieses Versprechen gemacht hat, hey,
genau,
wird alles
genau.
gut, wenn es vorbei ist, die Schlacht.
Und diese Szene, genau, wo er dann unter dem Ork liegt und ihm diesen Pfeil aus dem Auge zieht und es wird ja richtig draufgehalten, als das Ork, schwarze Orkblut aus dem rechten Auge auf ihn runtertropft.
Das sprüht ja richtig
ich dachte nur, mach deinen Mund zu, Junge. Und dann haben wir diesen Moment natürlich, wo diese Klinge ganz nah am Auge ist, so eine schöne Action-Sache, bevor Bronwyn ihn dann von hinten ersticht. Da dachte ich echt so, okay, FSK 16. Aber gut, es sollte nicht sein. Und ich glaube, Amazon bringt die ja gar nicht zur FSK. Die FSK selbst, ja. Selbstkontrolle ist ja eine Instanz, die sowas prüft. Und die schreiben einfach zu ihren Folgen selbst dazu, ist jetzt FSK 12. Und mal gucken, wenn sich genug Leute beschweren, steht vielleicht nächste Woche FSK 16 dabei.
Also nachdem letzte Woche eine ab 6 Freigabe war, ist es diese Woche ein bisschen mehr, glaube ich.
Auf jeden Fall. Genau, also wir haben diese Dorfschlacht auf jeden Fall als nächsten Punkt und denken dann, als die Orks alle niedergemetzelt.
Noch ein Pluspunkt für die.
Genau, denkt man. Und dann, finde ich sehr clever gemacht, haben wir ja Arondir, der gerade von ganz viel schwarzem Orkblut bespritzt wurde, runterguckt und denkt, oh, warum ist denn da rotes Blut? Das passt irgendwie nicht zusammen. Und dann bemerken sie, dass die meisten, also klar sind auch ein paar Orks dabei, aber die meisten ihrer Angreifer waren Südländer, also eigentlich ihre eigenen Nachbarn und Freunde von früher, die nur übergelaufen sind.
Aber das waren die Feigen, die haben es vielleicht verdient.
Meinst du, ist es trotzdem ein Pluspunkt? Also ich habe es dann eher als Minuspunkt. So als, da dreht sich dann das Geschehen und man denkt, oh Mist, okay, das war jetzt ein Pluspunkt für die Orks. 1-1, es steht 1-1. Und dann haben wir als nächstes natürlich wieder den Effekt, okay, da kommen noch mehr Orks. Also sie werden wieder angegriffen.
Dann kommt ja direkt der Pfeilhagel.
Genau, das ist nochmal ein Pluspunkt für die Orks. Da steht es dann 1-2, als ganz viele fallen. Fand ich auch gut gemacht, wo dann auf einmal sich so richtig das Blatt wendet und sie dann einfach nur noch flüchten können. Dann kommt auch noch Adda in die Taverne und beginnt Leute abzustechen, weil niemand ihm sagen will, wo das Schwert ist.
Da habe ich jetzt um die Mutter gebangt,
Bronwyn. Ja, die wird ja auch wirklich getroffen und man weiß nicht so richtig, wo in ihrem Körper der Pfeil steckt, ob das wirklich gefährlich ist. Diese ganze Brand-Ausbrand-Sache, ihre Wunde vorne und hinten, die fand ich auch krass, ja, ja, kann man sich angucken.
Aber es war aber schön, das, was ihr das Leben gerettet hat, waren die Samen, die sie ihm am Anfang gegeben hat, der Serie.
Stimmt, ja, die brauchen sie ja dann zum
Elfin?
Alfare? Das sind auf jeden Fall diese, die Blumen, die wir eigentlich auch, witzige Verbindung, dann in Rohan kennen, die auf den Gräbern von Rohan wachsen in der Extended Edition, glaube ich, nur von die zwei Türme. Aber ja, auch Samen, die wir schon kennen. genau. Also,
Alferin, jetzt Alferin. Ich so.
Danke, danke. Und ja, damit sind jetzt wirklich die Südländer total in Bedrängnis. Und in dem Moment dann natürlich, wo es am schlimmsten aussieht, kommen dann die Numenora auf ihren Pferden angaloppiert. Und das Blatt wendet sich nochmal und dann haben wir quasi ein 2-2. Menschen gegen Orks.
Und die schnetzeln diesmal richtig.
Oh ja, und da fliegen Körperteile, wie ist das Zeug halt?
Den sehr schönen Moment, wie, ich glaube, das war ein Ork, der Galadriel von ihrem Pferd schießen wollte.
Ja.
Und sie sich dann aber so zur Seite dreht und am Pferd hängt. Und während sie am Pferd hängt, teilt sie ihn dann einfach von oben nach unten einmal durch.
Ja, ja. Da haben sie sich was ausgedacht, wie man Orks töten kann.
Ja, ja.
Nicht nur, wie Galadriel anderen beigebracht hat, zustechen und Schwert drehen. Nee, sie kann da noch ein paar mehr Tricks. Genau, und es geht aber noch weiter, ne? Man denkt dann, okay, jetzt ist die Schlacht vorbei, Adar ist gefangen.
Der König wird gekrönt.
Genau, der König wird erklärt, alles gut. Und dann haben wir den Moment, wo Adar wegläuft, oder? Er läuft erstmal, genau. Er läuft
schon,
weg,
ja.
Und wird gefasst, also scheint irgendwie noch so ein Pluspunkt für sie zu sein.
Diese schöne Pferdeverfolgungsjagd.
Und als dann alles gut scheint, bemerkt Theo, ups, in dem eingewickelten Paket.
Weil niemand hingeschaut hat.
Genau, ist gar kein Schwert drin, was ich doch sehr gut kenne.
Sondern eine Axt.
Genau. Und ich habe jetzt beim zweiten Mal schauen auch nochmal geguckt, das fand ich auch sehr clever. In dem Moment, wo die Orks und Adar anscheinend gewonnen haben, kommt Adar aus der Taverne raus und sagt so im Vorbeigehen, man hört so im Hintergrund, Waldreck, ich habe noch eine Aufgabe für dich.
Ach.
Und das ist natürlich eindeutig, dass er dann das Schwert kriegt und wahrscheinlich schon mal losgeschickt wird. Und dann ist natürlich alle Aufmerksamkeit auf dem Hauptbösewicht, während der kleine Handlanger da. Wir sehen es dann später an dieses Schlüsselloch kommt, also diese Vorrichtung, die in der Folge 5 am Ende schon entdeckt wurde. Da das Schwert aktiviert mit seinem Blut. Und Max, was passiert dann?
Und dann ist dieser große Turm von Osttirith, dieser Staudamm oder dieser See, der dahinter ist, der wird in das große Tal von den Südlanden reingeschwemmt, reingespült. Und dass die Wassermassen, die bahnen sich ihren Weg durch die ganzen Tunnel, die die Orks gegraben haben und die ganzen Gräben bis hin zum Berg mit dem schönen Namen, du kannst ihn auswendig.
Orodruin, ja.
Orodruin,
ja.
Den Schicksalsberg.
Der genau. Übrigens auch vorher schon mal gefallen ist. Und Bronwyn hat ihn schon mal genannt. Und da haben sich natürlich die Tolkien-Kenner-Ohren gespitzt. Und man dachte, oh, das ist doch der Name des Schicksalsbergs. Ich hatte auch noch mal nachgeguckt. Das heißt, der feurige Berg oder der flammende Berg, irgendwie sowas. Das scheint also schon bekannt zu sein, dass das ein Vulkan ist. Und da haben wir dann ja genau durch. Du hattest mir heute Morgen einen Link geschickt, Max. Irgendein Wissenschaftler hat schon analysiert, kann Wasser durch diesen Druck, den Dampf, der erzeugt wird, ein Vulkan zum Ausbruch bringen? Und die Antwort war, soweit ich das überflogen habe, ja.
Jein. Dass es eher Dampf ist, der dann raus...
Das ist dann eher so eine Dampfwolke.
Genau.
Also bei Tolkien wird es auch eine
Aber ist ja ein magischer Berg. Also.
Genau, und das ist halt noch mal diese letzte Wendung der Schlacht, wo man denkt, jetzt ist alles gewonnen, wo dann auf einmal doch alles verloren ist. Und,
der große Plan von Adar hat sich jetzt erfüllt. Er wollte ein neues Land schaffen, eine neue Heimat für die Orks, wo die Sonne nicht scheint. Und das tut er, indem er den Vulkan zum Ausbruch bringt. Du hattest das, glaube ich, auch schon letzte Woche vorausgesagt.
Ja,
also du hast es prophezeit.
Ich habe
sofort
es
an dich
prophezeit,
gedacht.
Genau. Ich habe es auch aber vor einer Woche erst so zum ersten Mal so ein bisschen die Theorie mitbekommen und dann so drüber nachgedacht. Und ich bin jetzt nochmal auch zurückgegangen und habe diese ganzen Hinweise mir angeguckt, die vorher schon gestreut wurden. Und es ist super spannend, wie es halt vorbereitet wurde, ohne dass man es gleich von Anfang an mitkriegt, aber einfach so.
Also okay. Man hat nie diesen Berg die ganze Zeit immer im Hintergrund
gesehen.
Nee,
man hat ihn schon ab und zu mal gesehen, aber es ist halt ein Berg, wenn er nicht benannt wird, okay. Aber genau, wie gesagt, Bronwyn hat schon mal den Orodruin erwähnt. Dann hatten wir die Orks, die als lichtscheu irgendwie gekennzeichnet wurden und dachten, okay, warum graben die jetzt Tunnel? Und dann hatten wir den Plan enthüllt bekommen, die sollen eine Heimat des Bösen kriegen, wo sie sein können. Und dann hat Adar immer von der Sonne erzählt, die er nicht mehr auf seiner Haut spüren will. Und sogar am Ende der 5. Folge nochmal, als Miriel mit ihrem Vater spricht, kurz vorm Aufbruch, sagt er nochmal,
Dunkelheit, ne?
Geh nicht nach Mittelerde, da wartet nur die Dunkelheit. Und ja, diese Dunkelheit haben wir jetzt. Der Himmel ist verdunkelt, die Orks haben ihre Heimat und müssen sich nicht mehr verstecken. Ja, fand ich schon sehr stark, wie das aufgebaut und inszeniert wurde.
Jetzt interessant, wie groß dieser Radius ist von dieser Terraforming-Variante, weil Mordor ja doch ein bisschen größer ist. Aber es ist ja am Ende immer noch magisch.
Ja, ja, damit kann man alles erklären.
Wenn man schon einen Schlüssel Schlüssel brauche, um einen Vulkan zum Ausbruch zu bringen.
Da habe ich jetzt aber nochmal dich eine Frage, Max. Was ich nämlich noch nicht verstanden habe, ist, also diese Vorrichtung existiert ja offenbar schon länger. Die ist da schon in diesen Felsen gefertigt worden. Und so wie Waldreck das formuliert, hat anscheinend Sauron das angebracht, wenn es sein Schwert war oder so. Aber ist ja auch egal, wer das da angebracht hat. Aber warum mussten sie trotzdem Tunnel graben, um dieses Wasser zu entfesseln Richtung Vulkan? Also war die Vorrichtung einfach nur, um Wasser zu lassen? Oder war die von Anfang an so angelegt, dass der Vulkan damit deaktiviert wird?
Man muss ja die Tunnel erst graben, weil sonst wäre ja einfach nur die Steppe überschwemmt worden. Der Berg ist ja viel zu hoch. Das muss aber ja irgendwie rein in den Berg.
Das heißt, das also diese Vorrichtung, das Schwert, wo man das reinsteckt, das meinst du, hat von Anfang an nichts mit dem Vulkan zu tun. Es war einfach
das
nur eine Staumaueröffnung im Prinzip.
Der Schlüssel zur Staumauer. Die hätten ja auch einfach sprengen können. Nicht so kompliziert sein müssen. Ja. Ne?
Also da bin ich noch nicht genau sicher, wie das zusammenpasst, aber im Prinzip, solange es, das ist der zweite Domino-Day des Tages übrigens, ja. Am Anfang Aurondir, am Ende Adar mit seinen...
Hauptsache, wir haben jetzt Mordor endlich.
Genau, jetzt haben wir Mordor.
Puh. Und vielleicht willst du dann noch erklären, was Udun heißt.
Oh ja, das ist auch sehr interessant. Die Folge heißt ja Udun und ich weiß nicht, ob ihr alle Elbe sprecht. Ich musste mich auch erst nochmal informieren.
Ich kannte das nur von der Karte und dachte, es geht um diese Region Udun, aber da dachte ich... Da befinden sich vielleicht die Charaktere aus den Südlern, aber die sind da ja gar nicht,
eigentlich ist. Also genau, vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Udun in Zeiten von Frodo ist eine Region in Mordor ganz im Nordwesten, in der Ecke, also am Schwarzen Tor und gar nicht so weit nach Mordor rein, sondern einfach so ein Talkessel.
Die obere linke Ecke.
Genau, und da werden alle Orks und so versammelt von Sauron, um sie dann später durch Schwarze Tor auf Aragorns Armee zu schicken. Aber jetzt in diesem Zusammenhang, glaube ich, ist es vielleicht ein bisschen eine Anspielung an diese späte Region, weil es auch so eine trostlose Ascheregion ist. Aber vielmehr noch bedeutet das Wort Udun im Sindarin-Elbischen Tiefe, was jetzt erstmal okay, ja, Dunkelheit, Tiefe ist. Ich habe noch Bedeutung von dunkle Grube und Hölle gefunden, was dann schon ein bisschen näher kommt der Sache. Und zuletzt war es auch sehr spannend, dass der große Bösewicht vor Sauron, Melkor bzw. Morgoth, der ja alle da geplagt hat, der hatte eine erste Festung, die heißt Utumno. Und die hatte noch den Beinamen Udun. Also auch so, ja, haben wir immer mehrere Namen bei Tolkien. Und diese Festung ist so im Prinzip der Ort, für den der dafür einsteht, dass der Ort eines absoluten Bösen, also dass da das Böse zu Hause ist, passt also irgendwie so als im übertragenen Sinne. Gleichzeitig haben wir immer in der Folge aber natürlich auch die Rückbindung, dass wir Saurons Plan kennenlernen, dass der früher mit Orks experimentiert hat. Und das war wahrscheinlich in der Festung, die wir ganz in der allerersten Folge gesehen haben, wo Galadriel ja diesen Ork in der Mauer findet, genau, in der Forodwaith, in der Eiswüste da ganz im Norden. Und da wird auch vermutet, dass das die Festung Utumno ist. Und da schließt sich dann auch wieder so ein Kreis, wo man sagen kann, sind sehr viele Gedanken anscheinend in diesen Episodentitel reingeflossen, die man alle so deuten kann, wie man möchte. Aber
und es war nicht ganz so on the nose, als hätten sie alle Mordor gerufen am Ende.
Oder was rufen die Orks? Nampat hast du doch auch noch jetzt rausgefunden. Das heißt, was rufen die Orks?
In der schwarzen Sprache heißt es Tod.
Tod.
Also im Prinzip ist ihr Schlachtruf Tod.
Also die Folge hätte auch Nampat heißen können, aber sie heißt jetzt Udun. Das ist noch ein bisschen mehr so wahrscheinlich dann zurechtgebogen auf der Ort des Bösen, der dann am Ende entsteht nach dieser Schlacht. Genau. Sehr schön. Möchtest du noch was zum Vulkanausbruch sagen, zu den Pompeii-Vibes, die du da hattest, niederfliegenden Lava geschossen oder was hat dich da besonders beeindruckt?
Diese große Flammenwall, der am Ende einfach so auf die Kamera zu schwirrt, wo man sich natürlich jetzt fragt, wie kann das irgendjemand überleben? Ist das magisches Feuer, was eigentlich kalt ist? Oder?
Man kann es überleben, wenn man das Promomaterial von Amazon kennt, wo Galadriel aschebedeckt in einem rötlich eingefärbten Bild zu sehen ist, was jetzt viel mehr Sinn ergibt, wenn man denkt, oh, da ist wohl gerade eine Aschewolke über sie hinweggefebt.
Und es sind ja auch viele wichtige Charaktere, die noch länger leben in der Geschichte Mittelerdes. Von daher.
Aber die Vorschau auf die 7. Folge, die gibt es ja immer bei Amazon noch, wenn ihr bei Extras guckt. Die hat bewusst noch nur Galadriel bisher gezeigt. Also sie will noch nicht verraten, ob vielleicht noch jemand zu Schanden gekommen ist, ob jemand gestorben ist.
Solange Isildurs Pferd heil ist, dann bin ich beruhigt.
Beric, jetzt fällt es mir wieder ein. Beric heißt das Pferd.
Solange Beric noch lebt, ist alles gut.
Was ich besonders schön noch fand, so als irgendwie auch Rahmen, ist, dass wir jetzt eine riesengroße Feuerkatastrophe gesehen haben am Ende von Folge 6. Und weißt du, was wir am Anfang von Folge 3 gesehen haben?
Welches war die dritte Folge? Ach so, das war die Überschwemmung von Numenor.
Eine riesengroße Flutkatastrophe.
Das war auch Wasser.
Genau, das ist so ein bisschen diese Elemente, die da gegeneinander ausgespielt werden. Genau. Fand ich schön. Und wenn wir dann noch die Zwerge dazu nehmen, wurde noch was eingestürzt, haben wir noch eine Erdkatastrophe. Also
da
Katastrophen
kommt ja auch
nicht
noch
zu
was
knapp
mit
in Mittelerde. Ja, ja. Genau. Was ich außerdem noch sehr spannend fand, jetzt kommen wir langsam in Nähe des Theorie, aber noch nicht ganz Geschwaders, ist, dass wir ja jetzt endlich wissen, wer Adda ist, Max. Und das kannst du uns bestimmt noch mal kurz zusammenfassen, für die, die es vielleicht nicht verstanden haben oder noch mal Revue passieren lassen wollen.
Genau. Galadriel erzählte so schön, dass er ursprünglich war er ein Elb. Und das waren Elben, die zu Morgoth auf die dunkle Seite gewechselt haben oder gewechselt wurden.
Gewechselt wurden durch Folter.
Gewechselt wurden, an denen er herum experimentiert hat und quasi aus ihnen die ersten prototypischen Orks geschaffen haben, die dann viele tolle Namen haben wie Moriondor oder Söhne des Dunkels. Aber sich selbst nennen sie Uruk. Sie nennen sich ja selbst nicht Ork, sondern Uruk.
Genau. Uruk ist auch einfach das schwarze Sprachewort für Ork. Genau, genau. Ja, und das ist natürlich besonders interessant, weil wir jetzt wissen, okay, er war mal ein Elb und ist jetzt so eine Art Proto-Ork. Sehr schön, wie du das formuliert hast.
Ork 1.0.
Ja, ja. Die dann später noch verbessert oder verschlechtert worden, wenn sie dann nicht mehr so viel können wie Adda, aber wahrscheinlich dann aus ihm hervorgegangen
sind. Ich frage mich ja, was er an ihm verändert hat, weil er ist ja immer noch, er sieht aus wie ein Elb.
Ja, er kann Sachen.
Er kann durchs Licht gehen.
Mir ist aufgefallen, er hat schwarzes Blut. Ist dir das aufgefallen?
Dann ist einfach nur das Blut gefärbt.
Ich habe das Blut ausgetauscht. Das zeigt, dass er wirklich böse ist. Er hat schwarzes Blut. Nee, genau. Aber was natürlich noch viel interessanter ist, ist ja die Geschichte, die wir durch ihn über Sauron erzählen. Nachdem Galadriel ihn da emotional erpresst hat mit, ey, ich pack deine Orks in die Sonne, wenn du mir nicht sagst, was mit Sauron ist, dreht sich so ein bisschen die Vorstellung, die wir von Sauron hatten, nämlich in dieser Folge auf den Kopf, was ich sehr, sehr spannend
fand. Und die Vorstellung,
fand,
die wir von Adda hatten, weil wir dachten eigentlich, das ist
so ein
Gefolgsmann.
Wir dachten,
so ein
Leutnant oder genau, ja. so ein so rechte Hand oder sowas. Aber jetzt erfahren wir,
er ist gar nicht Saurons Untergebener, sondern sein Feind, der sich von ihm abgewandt hat, beziehungsweise er hat Sauron getötet, behauptet er.
Gespalten.
Ich habe es nochmal auf Deutsch geguckt, er sagt, ich habe ihn aufgeschlitzt.
Okay, okay.
Da fand ich im Englischen ein bisschen besser, dass er.
Da sagt er,
gespalten.
Split oder nee, was ja, sagt er denn? Ja.
Genau, wir erfahren, dass Sauron nach dem Sieg über Morgoth quasi im Norden irgendwas gesucht hat, oder beziehungsweise sein Plan war es, Mittelerde zu vereinen, erzählt Adda, und Mittelerde zu heilen. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was genau dahinter steckt.
Ich glaube, ich habe es ein bisschen verstanden, als er wollte, also das Chaos muss natürlich erstmal ausbrechen, damit sozusagen das Böse die Mittelerde erobern kann, aber dann wollte er Ordnung in dieses Chaos bringen, also im Prinzip sich alle unterwerfen, wenn man so will.
Genau, und dann schien er von irgendeiner anderen Macht besessen zu sein, nach der er sucht, eine nicht greifbare Macht, sie sagen, wie so die Macht über eine unsichtbare Welt, die er gesucht hat, und das hat anscheinend da viele Ork-Leben gekostet, seine Versuche, die er dort hatte, was auch ziemlich aussieht wie eine Schmiedebank in seiner Festung. Genau, und anscheinend haben sich viele Orks von ihm dann abgewandt, beziehungsweise Adda hat sich von ihm abgewandt, weil die Orks sind ja quasi seine Kinder, seine
genau.
Nachfahren, und Sauron interessiert ihn nicht, ihn interessieren nur die Orks, und deswegen hat er sich quasi gegen Sauron gestellt und ihn gestürzt.
Das finde ich so mega spannend. Ein Böser, der was für seine Untergebenen empfindet, also für seine Kinder irgendwie. Sonst hat man ja meistens die Bösen recht eindimensional inszeniert als, ja, denen ist egal, ob ihre Mitstreiter sterben, Hauptsache sie kommen durch und erreichen ihr Ziel. Was ja eher so für Sauron zutrifft, was man, zumindest die Vorstellung, die wir bisher von ihm haben. Und,
ich fand das schön, weil Galadriel, ich habe es fast gleichzeitig mit Galadriel ausgesprochen, weil als er erzählt, ich habe Sauron getötet, ich sage, ich glaub dir nicht. Und Galadriel sagt in dem Moment, ich glaub dir das nicht.
Gut, dann würde ich sagen, stürzen wir uns jetzt auch wirklich ins
Theorieterritorium.
Theorieterritorium, oh Gott. also genau, Warnung, wir wissen natürlich nicht, was kommt, aber wir haben ganz starke Vermutungen. Und da Adda halt das jetzt schon für uns angestoßen hat, würde ich sagen, machen wir da gleich mal weiter, warum wir ihm nicht glauben. Denn Max ist völlig überzeugt, und ich glaube es inzwischen natürlich auch, weil einfach so viele Hinweise dafür sprechen, dass ein gewisser Heilbrand trotzdem Sauron ist, obwohl die Serie.
Erstmal glaube ich ihm nicht, weil wir wissen, dass Sauron nicht tot sein kann.
Ja, weil er natürlich wiederkommen muss.
Da ist natürlich die Frage, war er tot und wurde irgendwie, ist wieder auferstanden, wie zum Beispiel andere Maya, wie Gandalf, der kann ja auch,
wenn er stirbt. Voldemort.
Oder wie Voldemort. Wurde er wirklich gespalten? Wurde vielleicht Körper und Seele gespalten? Ja. Das wissen wir alles noch nicht. Das muss ich noch klären. Aber genau, ich bin fest der Überzeugung, dass Halbrand Sauron sein muss. Das ist ja einfach, es gibt so wenig Kandidaten. Und dadurch, dass Ada jetzt rausfällt, ist jetzt noch einer weniger. Also es gibt nicht viele, die Sauron sein können. Und ich fände es ein bisschen blöd, wenn einfach irgendein random Typ am Ende auftaucht und sagt
hallo.
Ich bin Sauron.
Ja, ja.
Und dann gibt es einfach extrem viele Verweise, dass er Sauron sein könnte. Du hattest es, glaube ich, mit Jenny schon auch ein bisschen.
Wir hatten schon mal ein bisschen angesprochen, da hat man noch andere Theorien dabei. Aber lass uns doch jetzt wirklich mal ganz konkret in die Frage einsteigen, warum muss Halbrand Sauron sein? Ich lege euch da noch mal einen sehr schönen Artikel in die Shownotes, wo Max alle kleinen Details und Hinweise zusammengetragen hat. Aber vielleicht reden wir da trotzdem noch mal kurz drüber, was denn darauf hinweist. Denn eigentlich für die oberflächliche Betrachtung sagt er jetzt Folge 6, als Galadriel und Halbrand Adar den Flüchtenden zu Fall bringen, fragt ja Halbrand, erkennst du mich? Und Adar sagt dann so viel wie, habe ich deine Familie umgebracht oder deine Kinder oder was willst du eigentlich von mir?
Und er klärt es ja auch nicht auf. Also er erzählt ja nie, was ihm wirklich passiert ist.
Ja, ja.
Und Ada fragt ihn dann ja später nochmal, als er dort dann zurückgelassen wird beim Rausgehen, wer bist du eigentlich? Und er zuckt nicht mal mit der Schulter. Also er dreht sich auch nicht um zu Ada, sondern geht direkt raus zu Galadriel. Und es sind einfach so viele Momente. Generell, ich finde diese Figur unglaublich spannend, weil du kannst alles, was mit dieser Figur geschieht in der Serie, auf zwei Arten lesen. Einmal, das ist Sauron im Geheim, oder es ist wirklich dieser
König.
Dieser widerwillige, verheißende König, der nicht möchte.
Aber das war auch ein Moment, auf den ich richtig hingefiebert habe, muss ich dir ganz ehrlich sagen, als Halbrand zu den Südländern gebracht wird. Also Miriel sagt, komm mal her, ich will dir hier jemanden vorstellen. Und dann stellt er ihn Bronwyn gegenüber. Und in diesem Moment dachte ich, entweder erkennt sie ihn jetzt und da ist irgendeine Verbindung zwischen denen schon vorher vorhanden oder gar nicht. Und sie guckt ihn ja an und da ist kein Erkennen da und dann lässt sie ihren Blick so nach unten wandern zu diesem Säckchen mit diesem Symbol, Königssymbol. Mhm. Und erst an diesem Symbol macht sie dann fest, ach, du musst der König sein, der uns versprochen wurde.
Wo er auch einen ganz kurzen Moment zögert, bevor er sagt, ja, bin ich.
Ja, ja.
Genau, es gibt einfach viele Sachen, wie man das deuten kann. Und diese Folge, finde ich, hat auch wieder einfach sehr viele Hinweise gehabt, dass er Sauron sein muss. Einmal natürlich ist er sauer auf Ada. Warum? Weil Ada ihn getötet hat. Natürlich ist er sauer. Das spricht er natürlich nicht aus. Und er hat eine neue Gestalt. Also meine Theorie ist, dass es diesen Halbrand, diesen König ja wirklich gab. Und er hat den einfach gekillt und vielleicht dessen Gestalt angenommen oder einfach nur sein Säckchen geklaut. Was er ja auch gesagt, dass er das einem Toten abgenommen hat. Das ist einfach schön, wenn man einfach dran denkt, dass wenn Halbrand niemals lügt, dann ist das alles sehr eindeutig, so das Aussehen kann oft trügen, mein Name hängt davon ab, wen man fragt. Ich fand das bei einem Toten. Das sind halt so viele Sachen, die man darauf anspielen. Und im Prinzip ist Halbrands Story wäre jetzt abgeschlossen. Wenn seine Storyline ist, er ist dieser verheißene König, das ist er jetzt, das war 5 Minuten. Er ist der König der Südlande und jetzt gibt's keine Südlande mehr. Also ist seine Story eigentlich abgeschlossen. Und es macht einfach sehr viel Spaß. Ich habe die Folge jetzt einfach nochmal geguckt. Einfach nur mit dem Hintergedanken, er ist Sauron. Mhm. Und dann wirkt das alles wirklich ganz anders. Es gibt ja auch diese Szene mit ihm und Galadriel, wo sie über Gefühle sprechen. Das ist diese Love-Story fast, die sich so fast ankündigt. Aber da sagt er ja, er hat irgendwie etwas gefühlt und er wollte ja irgendwas hinter sich lassen. Ich glaube tatsächlich, dass er einfach auch das Böse hinter sich lassen wollte. Also alles, was bis, er ist ja eigentlich vertrieben worden. Mhm. Das sagt er auch, er wurde von Orks aus seiner Heimat vertrieben. Ja, Sauron wurde von Ada im Prinzip vertrieben, beziehungsweise getötet. Und das, von dem wollte er sich entfernen. Und jetzt das erste Mal, dass er irgendwie an ihrer Seite ein anderes Gefühl gehabt hat, dass er doch irgendwie damit abschließen kann und einen neuen Weg gehen kann. Das war für mich so der Moment, okay, wenn er Sauron ist, hat er jetzt das erste Mal vielleicht, denkt er, dass er sich reformieren kann und doch gut sein kann in diesem kurzen Moment? Das ist das Gefühl, was er hatte.
Ja, es gibt noch eine andere Deutungsmöglichkeit, also für mich zumindest. Ich habe mir nämlich auch notiert, was er eigentlich genau sagt. Und sie sagt dann, er soll sich doch freimachen von dem, was ihm angetan wurde. Und er sagt dann,
genau das.
Es ist, er glaubt jetzt, hat nie geglaubt, dass das möglich ist bis jetzt. Aber dieses Freimachen kann sich natürlich auch auf Ada beziehen, weil wenn der weg ist, dann hat er sich davon freigemacht und kann seine weiteren Pläne verfolgen. Da muss schon sehr viel Tücke drin stecken, um das so zu sehen. Aber ich fände es einfach so toll. Ich will das, Max, ich will das.
Und es macht einfach auch viel mehr Sinn, die Geschichte mit Galadriel, wenn sie quasi die ganze Zeit mit dem zusammen war, den sie sucht, der den Tod ihres Bruders zu verantworten hat. Das Monster, wonach sie sucht, war die ganze Zeit bei ihr. Und die beiden sind ja wirklich, das meinte ich ja, sie wird so ein bisschen zu der Dunkelheit gezogen.
Er sagt ja auch selbst, du und mein Volk würden mich verstoßen, wenn ihr wüsstet, was ich getan hätte. So. Oder vielleicht auch, wenn ihr wüsstet, wer ich wäre. Wer weiß das schon? Er kann viel zu gut mit Schwertern und mit dem Schmiedehammer umgehen. Das wissen wir ja schon. Und ich fand auch eine Szene in der 5. Folge nochmal interessant, wo rauskommt, dass Heilbrand sie im Prinzip verraten hat für dieses Gildeabzeichen, damit er hämmern darf. Und da kommt dann so ein Vorwurf von ihr, von ihm. Viele würden behaupten, du hättest mich benutzt. Und als ihm sozusagen als Galadriel ihm vorwirft, benutzt worden zu sein, da macht er auf einmal zu. Da sieht man auf einmal, wie irgendwie was passiert. Er knallt dieses Säckchen auf den Tisch und sagt, dann sucht euch doch einen anderen König. Und das scheint wie so eine Situation, jetzt muss er dringend zeigen, dass er dieses Königsein auf keinen Fall will, damit sie ihm hinterherrennt oder damit
Und das ist ja auch noch die große Frage. Was ist in diesem Säckchen
das
drin?
Das ist die große Frage.
Ist da ein Ring drin?
ich weiß nicht, ob es schon ein Ring ist oder einfach schon so eine Art von seinen ersten Experimenten irgendwas, was ihn mächtig macht. Es gibt nämlich auch in der 5. Szene, bevor er jetzt zur Miriel gerufen wird und dann der Aufbruch aus Numenor beschlossen wird, da gibt es eine Szene, da sitzt er einfach nur da und starrt auf dieses Säckchen. Und man denkt natürlich mit der, sag ich mal, Königsperspektive, er schaut dieses Symbol an und überlegt sich, will ich die Königsbürde oder will ich nicht? Aber natürlich könnte auch sein, er lädt sich da irgendwie auf oder irgendwas Mächtiges ist in diesem Säckchen drin. Weil halt das Säckchen mit diesem Symbol so verbunden ist, dann achtet man meistens nur auf eins.
Ich habe auch eine spannende Theorie noch irgendwie gelesen, weil natürlich ist die große Frage, wie passt das denn überhaupt in die Herr-der-Ringe-Lore, wenn Heilbrand jetzt Sauron ist? Weil wenn er sich jetzt enthüllt, wir wissen, es kommt eine Enthüllung, da hat ja Amazon schon so einen
kleinen Video rausgegeben.
Clip irgendwie veröffentlicht, wo wir auch eine Stimme hören, die sehr nach Galadriel klingt, irgendwie, you will be known for who you truly are, Lord Sauron.
Ach, das ist Galadriels Stimme, da habe ich gar nicht so
geachtet. Es klingt zumindest, aber wer rollt sonst so das R, wenn Sauron ausgesprochen wird?
Numenor.
Sauron.
Sauron.
Genau, und das, wir wissen natürlich auch, dass er Sauron später als Gestaltwandler, Anatar, der Herr der Geschenke, heißt er, glaube ich, so?
Genau.
Die Menschen und Elben eigentlich täuscht und diese Ringe verteilt, die Ringe der Macht. Ist natürlich die Frage, warum sollte er dann jetzt wieder die Gestalt wandeln? Wird er jetzt Heilbrand entdeckt, dass er Sauron ist und verwandelt sich dann einfach wieder?
Ja.
Und ich fand die Theorie ganz cool, dass er im Prinzip, sie schreiben das so ein bisschen um und er ist Anatar. Dass quasi die enthüllen, dass er Sauron ist, aber Sauron behauptet, er wäre reformiert, was ich eben meinte. Dass Sauron quasi sagt, er hat sich vom Bösen abgewandt und er hat jetzt genügend Beweise, dass er das hat. Er ist ja quasi, er hat mit einer Schlacht gewonnen, er ist jetzt, er hat ein Volk vereint, er möchte quasi jetzt gut sein und nimmt dafür einen neuen Namen an, vielleicht Anatar oder er bleibt bei Heilbrand, je nachdem. Und muss quasi die Elben und Menschen quasi überzeugen, dass er gut sein kann und verteilt dafür Geschenke.
Finde ich spannend. Bei mir im Kopf war eher so, diese Enthüllung muss ja nicht diegetisch in der Serie stattfinden, sondern es kann ja auch sein, dass am Ende nur gesagt wird, übrigens, Zuschauer, hier seht ihr jetzt, wie Heilbrand etwas ganz Verdächtiges tut oder irgendwas mit Orks redet und sich als Sauron entpuppt. Dann ist eine Enthüllung trotzdem da, aber dann ist die zweite Staffel aus der Perspektive, wir wissen, dass Heilbrand böse ist, aber kein anderer weiß es oder so. Fände ich auch spannend.
Wenn dieser Satz aus dem Clip nicht in der Serie vorkommt. Weil da, wenn sie ja sagt, jeder wird wissen, dass du Sauron bist.
So. Ja, das ist natürlich eine Frage, wie das Promomaterial gearbeitet.
Aber das wäre natürlich eine sehr spannende Ausgangslage. Natürlich widerspricht das so ein bisschen dem, was wir aus den Büchern kennen. Aber trotzdem macht das Sauron, finde ich, spannender, als ihn einfach nur als pures Böse darzustellen. Quasi, er ist jetzt auch ein Wesen, was zwischen Licht und Dunkel ist, was sich aber dann später doch dem Dunkeln zuwendet. Und Galadriel entscheidet sich dann später für das Licht.
Ja. Finde ich gut.
Und sie treffen sich jetzt auf der Mitte erstmal.
In der Grauzone. Im Grau der Asche treffen sie sich.
Klingt schon so poetisch.
Ja. Und dann ergibt natürlich auch alles Sinn, dass Sauron noch gar nicht diese Macht hatte, die wir von ihm angenommen hatten, weil Adar eher den Plan hatte, Mordor zu erschaffen und er da eher so mitgereist ist, um richtig zu stellen, dass da sein Gegner vielleicht das Zeitliche segnet und nicht er selbst. Aber ich finde es gut, dass sie Adar nicht umgebracht haben. Ich hatte Angst um den Bösewicht, dass sie ihn killen, weil ich ihn so gut finde und dachte, mit ihm kann man bestimmt noch mehr anstellen. So als,
Wir werden es dann in der nächsten Folge vielleicht erfahren, weil irgendjemand muss ja verbrannt sein.
Er hat sich da so auf den Boden gepresst, vielleicht ist er in den Brunnen gesprungen, wer weiß. Gut, ich weiß, wir wollen uns eigentlich gar nicht von Heilbrand und Sauron Theorien abwenden, aber ich muss noch kurz...
Das ist einfach die schönste Theorie.
Ich muss noch kurz ansprechen, weil wir über die noch gar nicht so richtig gesprochen haben, die Mystikerinnen, weil wir noch ein bisschen mehr natürlich auch zu dem Fremden lernen, der bei den Haarfüßen ist. Sie werden im Englischen genannt The Nomad, The Ascetic and The Dweller. Ich glaube, du hast doch irgendwo die deutschen Begriffe ausgegraben.
Nee, ich habe einmal bei Google übersetzt.
Ach so, irgendwie die Bewohnerin, die Asketin und die Nomadin dann wahrscheinlich.
Ja.
Genau.
Und anhand des Soundtracks weiß man, dass die Mystics heißen müssen, weil es gibt auf dem Soundtrack einen Track, der mit ihrem Thema verbunden ist.
Ja, und was erfahren wir denn jetzt von denen? Du hast ja vorhin schon was mit einem Schild angedeutet.
Genau. Die eine hat so einen Stab, die andere hat ein Helm einfach nur, die hat nichts, und die andere hat diese große Metallscheibe, wo dieses Sternbild drauf ist, was auch der Fremde gezeichnet hat und nach dem er sucht. Mhm. Und da ist natürlich jetzt die Frage, die müssen irgendwie zusammenhängen, dass die beide nach dem Gleichen suchen. Und natürlich gibt es jetzt so zwei Varianten. Entweder ist er ihr Herr, den sie suchen, ihr Herrscher, weil natürlich Mystiker, das sind Anhänger von einer mystischen Religion oder von irgendwas, irgendwas Kultisches. Entweder suchen sie nach ihm oder er ist quasi der Feind ihres Herrn, den sie aufzuhalten versuchen. Das ist eher meine Theorie. Aber man weiß noch nicht so wirklich, sind sie jetzt böse oder nicht, weil sie stehen eigentlich ja nur einmal kurz da.
Ja.
Genau, und in einem Interview, das fand ich schon ganz spannend, deswegen weiß man schon ein bisschen mehr über die Produzentin Lindsay Weber, hat in einem Interview gesagt, dass die aus der Region Run kommen. Und Run ist im Prinzip
ganz
alles östlich von Mordor und Rovanion. Also das, was nie in den Filmen erforscht wurde, das hat Tolkien einfach Run genannt und das wird nicht erforscht. Das spielte keine Rolle jetzt
wirklich. Da ist auf der Mittelerde-Karte auch nicht viel drauf, wenn man sich die anguckt. Nur so ein großes Meer, so ein Riesensee.
Ja, so eine große weiße Leinwand, die jetzt diese Serie auch erforschen könnte, was da überhaupt für Menschen leben. Diese Östlinge heißen die, glaube ich.
Ja, und deshalb finde ich es spannend, dass wir jetzt natürlich die Chance haben zu sagen, okay, was wird aus dem Fremden? Vielleicht ist der noch gar nicht definiert, sondern kann wirklich gut oder böse werden, je nachdem, wer ihn jetzt beeinflusst und findet und irgendwie prägt. Gleichzeitig fand ich es auch ganz spannend, wie jetzt die Serie ihn konnotiert hat. Es gibt da so eine Einstellung, wo wir von dem Fremden hoch zum Mond schwenken. Dann wird der Mond zum feurigen Krater, wo er angekommen ist. Und dann wird der Krater so eine Asche, so ein Ascherund, wo dann die Mystikerinnen ankommen. Mhm. Wo ich auch dachte, ist das jetzt einfach nur ein schöner Übergang oder steckt da mehr dahinter? Weil es natürlich auch diese Theorie gibt, dass der Fremde der Mann im Mond ist. Eine Figur von Tolkien namens Tilion, der auf die Erde gekommen ist und auch sehr mächtig ist. Also auch ein Maia, viele Kräfte hat. Aber das würde vielleicht auch so ein bisschen für die Sterne passen. Irgendwas mit dem Himmel scheint da ja Bezug zu haben. Ob er da einfach so runtergefallen ist, der Aufpasser des Mondes.
Ich vertrete ja die Theorie, dass er einer von den Istari ist.
Ja.
Das ist ja nicht so ganz klar. Da gibt es ja auch widersprüchlich bei Tolkien, ob es jetzt im zweiten oder im dritten Zeitalter passiert ist. Und da gab es ja mehrere. Also entweder ist er Gandalf oder ein junger Saruman oder ein junger Radagast. Oder er ist einer von den beiden blauen Zauberern, über die ja gar nicht so viel bekannt ist in den Büchern. Das ist vielleicht noch ein bisschen spannender, weil man deren Geschichte nicht so wirklich kennt, was die überhaupt geleistet haben. Der eine ging in den Osten, der andere in den Süden.
Also wenn in der zweiten Staffel noch ein Fremder vom Himmel fällt, dann glaube ich, dass es
wissen zumindest, er ist magisch und er wurde auf die Erde gesandt und die Maia sind ja von den Valar auf die Erde gesandt worden.
Ja.
Die Istari, sie sind Maia. Ja, so. Ja. Zu viele Begriffe.
Genau, das ist auf jeden Fall spannend. Und was ich noch gelesen habe zu diesen drei Mystikerinnen, was ich nicht so richtig glaube, aber irgendwie witzig fand als Theorie, ist, dass jemand schrieb, das sind Werwölfe.
Was?
Also es wirkt erstmal so, okay, warum? Also es gibt wirklich Werwölfe bei Tolkien, muss man dazu sagen. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel Finrod, also der Bruder von Galadriel, der am Anfang aufgebahrt ist, seinen Wunden von einem Werwolfkampf erlegen ist. Da sieht man auch so ein paar Kratzspuren. Mhm. Und ich habe außerdem gelesen, dass es irgendjemand schon sich geäußert hat, dass wir noch erfahren, wer die Mystikerinnen sind, dass sie eine neue Rasse sind, die noch nicht filmisch oder so aufgetaucht ist in der Herr-der-Ringe-Verfilmung, aber die bei Tolkien existiert. Man müsste jetzt also alle Werke durchforsten, ob es da irgendwelche Wesen gibt, die noch auftauchen. Und also richtig glaube ich diese Werwolf-Theorie noch nicht, aber die Begründung dafür war, dieser Angriff von diesen drei Viechern auf die Haarfüße und auf den Fremden, das sind auch drei. Und weil das halt auch so wieder so mondkonnotiert war, so ein bisschen, Aber ich weiß nicht,
mal ob
ich
glaube. Mal gucken, wie das zeitlich zusammenpasst.
Ja. Aber ich fand es einfach witzig und wollte es mal mitbringen, weil ich dachte, man kann ja mal so ein paar auch abwegige Theorien hier reintragen.
Wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge erfahren.
Genau, da haben wir nämlich, auch wenn ihr die Vorschau von Folge 7 schon gesehen habt, einen Moment, wo die Haarfüße ganz staunend auf etwas blicken, was sie sehen und was uns natürlich im Gegenschuss noch nicht geschenkt wird. Und ich denke mal, die werden jetzt mal bald aufeinandertreffen, oder?
Ja, das kann ich ja vorwegnehmen. Ich wollte noch ein bisschen was zu dem Soundtrack sagen, weil der Soundtrack verrät immer unglaublich schöne Sachen zu der Serie, weil Musik so eine unglaublich große Rolle darin spielt. Und jetzt haben wir so von dem ersten Soundtrack mit den ganzen Tracks, sind eigentlich schon, der Großteil ist jetzt abgehandelt. Und jetzt, wenn man, weil die auch quasi chronologisch auch so sind, als letztes war jetzt so für die Südlande und Kavallerie diese schönen Tracks. Und jetzt als nächstes kommt zum Beispiel ein Track, wo es um die Minen geht von Khazad-dûm. Mhm. Also das müsste jetzt in der nächsten Folge passieren. Es gibt einen Track, der heißt The Veil of Smoke. Und das ist sehr stark das Galadriel-Thema.
Klar.
Da drin, also da wissen wir, da geht es um Mordor. Ja. Und der Track The Mystics. Und der, finde ich, da ist auch dieses Thema von, dieses Musikthema von dem Fremden mit drin, was sehr, sehr episch aufgebaut wird am Ende. Also da, also vom Hören ist da noch irgendwie
da
so ein epischer
zusammen.
Clash, der zwischen den beiden Fraktionen passiert. Und ich finde, sein Thema wird nie düster, es bleibt immer sehr harmonisch. Und es kommt auch später noch in einem anderen Track vor. Also glaube ich schon mal nicht, dass er böse ist.
Ich habe letztens irgendwo gehört oder gelesen, dass er beides hat, also beide Klangwelten in seinem Thema drin. Also das ist auch noch nicht eindeutig.
Es wird einmal ganz kurz so dissonant, wo es ein bisschen runtergeht. Ja, aber später wird es wieder heller und wird dann auch in diesem anderen Track, der Wise One heißt, was ja übersetzt in der Sindarin-Sprache, nee, in der anderen, in der, welche gibt's noch?
Quenya?
Genau,
also
ich glaube, in Quenya heißt es Istari,
okay.
Übrigens.
Okay.
Falls man sich darauf festnageln möchte. Und da ist dann natürlich auch das, so das Thema von ihm und von Nori vermischt. Also das wirkt noch so mehr eher harmonisch am Ende.
Okay, Max hat schon eine Musikanalyse hier abgeliefert. Wir
eine Musikanalyse,
sagt
er, ist ein Zauberer.
Okay. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich, wir haben jetzt viel, worüber wir noch nachdenken können bis zur nächsten Folge.
Es gibt übrigens eine Sache, noch erwähnen. Es gibt einen Track, der wahrscheinlich in der letzten Folge auch erst vorkommt. Dort wird Galadriels Thema mit dem von Sauron vermischt.
Oh,
da kommt noch etwas auf uns zu.
Okay, ist es dieser Nav-irgendwas-Track, dieser sehr bombastische?
Nee, The Broken Line heißt
der. Okay. Es gibt noch so einen sehr, sehr großen, wo ich dachte, oh, da passiert auch noch was Großes.
Und der letzte ist natürlich auch sehr verheißungsvoll. Der letzte Track auf dem Soundtrack ist ja True Creation Requires Sacrifice.
Ja.
Das Celebrimbor ja am Anfang der Serie schon gesagt hat.
Genau. Da schließt sich wieder der Kreis. Also hört mal in den Soundtrack rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das lohnt sich wirklich sehr schön. Gut, dann schließe ich das an dieser Stelle ab. Wir freuen uns, wie gesagt, wenn ihr uns auch Sachen zuschickt, was ihr gerade an Herr der Ringe mögt oder nicht mögt oder was ihr gerade schaut, Max. Wir haben euch nämlich auch noch ein paar Streaming-Tipps mitgebracht, weil wir dachten, ihr könnt jetzt nicht 2 Wochen warten bis zur nächsten Folgenbesprechung Herr der Ringe, sondern wollt vielleicht jetzt schon wissen, was man noch so streamen kann. Und ich fange einfach mal an. Ich habe eine Serie mitgebracht, die ich jetzt vor kurzem nachgeholt habe. Die kam eigentlich schon im Sommer zu uns und die war eigentlich schon im letzten Herbst in den USA. Das war so eine lange Auswertungskette, nämlich Abbott Elementary.
Yes! Endlich mal jemand, der es gesehen hat.
Das sind 10 Folgen einer Comedy-Serie, die, ich glaube, die Folgen sind immer nur so 22 Minuten lang, also richtig kurz und snackable. Haben wir lange nicht benutzt, das Wort. Und das ist einfach schön, einer Gruppe LehrerInnen zu folgen, die an der Willard R. Abbott Elementary School in Philadelphia tätig sind. Und das ist so ein, ich nenne es mal, sozialer Brennpunkt. Also da sind jetzt nicht so die reichsten Familien, sondern die meisten in der Klasse sind schwarze Kids. Dann gibt es ein paar Schüler, die irgendwie aufbegehren. Und
ist auch sehr unterfinanziert, die
genau,
Schule.
Genau, unterfinanziert, wenig Geld. Und es ist einfach herrlich, dazu zu gucken, wie die sich da durch diesen Schulalltag schlawinern. Also ob man nur selbst Lehrer ist oder Lehrer der Familie hat oder nicht. Wir haben da als Hauptfigur natürlich den Neuling Janine, die so Idealistin ist, noch so übereifrig am Anfang ihrer Lehrerinnenkarriere. Oh, jetzt will ich was ganz viel beibringen. Dann gibt's so den alten Hasen, so die Lehrerin, die schon ewig dabei ist. Eine, die so ein bisschen findiger ist, mal ein bisschen kriminell ab und zu. Den Hausmeister, so einen gelangweilten Vertretungslehrer, der eigentlich nur Videos zeigen will. Und es ist einfach so schön, was da so an kurzen Geschichten erzählt werden, dass ich da immer so eine Folge eingeschoben und dachte, ach, das ist einfach so ein Stimmungsaufheller. Das macht Spaß, da mal reinzugucken und sich zum Lachen bringen zu lassen.
Und die Schulleiterin ist einfach ganz toll.
Die unfähige Schulleiterin.
Ich die ihren Job nur hat wegen Erpressung, weil sie den irgendwie jemanden erpresst hat.
Die habe ich am Anfang so gehasst und am Ende gibt es dann doch so ein paar Sachen, wo man sagt, man kann ihr doch in gewissen Punkten was abgewinnen. Mhm. Das war schön. Also genau, wenn ihr mal was Lustiges, Kurzweiliges braucht, dann guckt euch auf Disney Plus Abbott Elementary an. Und du, Max, was möchtest du noch dem Streaming-Publikum empfehlen?
Ja, wenn ihr letzte Woche den Podcast gehört habt oder die letzte Folge, da waren ja die ganzen Serien für den Oktober schon dabei. Also ich habe jetzt eigentlich so alles an Serien erstmal mit losgeworden, wollte jetzt auch mal einen Film mitbringen. Ich rede ja eigentlich sonst nie über Filme. Deswegen habe ich mitgebracht Hocus Pocus 2. Den habe ich schon gesehen, den gibt es seit letzten Freitag, seit dem 30.09. auf Disney Plus. Und das ist die Fortsetzung zu einem meiner Lieblings-Halloween-Filme. Also, wenn der kleine Lord guckt man zu Weihnachten und ich gucke an Halloween Hocus Pocus. Oh.
Kannst du kurz die Grundidee dieses Sequels wiedergeben? Ich weiß noch, in meinem Kopf grob, da gibt es irgendwie drei Hexen und die sind irgendwie nicht so positiv eingestellt.
Genau, also das Ganze ist so ein Legacy-Sequel, so ein bisschen zu Hocus Pocus von 93, also 29 Jahre später. Und dort wird jetzt erneut diese Kerze mit der schwarzen Flamme entzündet, die diese drei Hexen wieder zurückbringt für eine Nacht bis zum Morgengrauen. Und sie wollen aber in diesem Film einen verbotenen Zauber ausführen, der sie übermächtig macht, der auch unter Hexen nicht gern gesehen wird, dieser Zauber. Und dafür müssen sie verschiedene Zutaten sammeln, damit sie halt noch länger leben können als bis zum nächsten Morgen. Und das Ganze ist unglaublich charmant. Das ist so ein bisschen mehr Culture Clash noch als das Original. Es geht dann wieder jugendliche Hauptcharaktere, drei Teenagerinnen, und die wollen ein bisschen diese Hexen ablenken, dass sie nicht gleich angreifen, indem sie sagen, nein, wir leben in einer Zeit, wo Kinder überall geopfert werden, weil die Hexen wollen ja natürlich Kinder fressen. Und die sagen, nein, hier in der Apotheke gibt es Cremes und Lotions, hört sich an wie Potions, und da sind Kinderseelen drin. und dann trinken sie dann in der Apotheke irgendwelche Cremes. Das ist so ein bisschen der Humor, aber ich finde es einfach unglaublich schön. Es ist natürlich unglaublich toll, wieder Bette Midler und Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy.
Ja, genau.
Die sind alle wieder zurück. Genau, und die Hauptfiguren, die quasi gegen diese Hexen ein bisschen kämpfen, sind natürlich alle neu. Es gibt viele neue Figuren. Leider finde ich, sah der Film nicht sehr gut aus. Sie hat schon sehr Disney-Channel-Vibes. Mhm. Aber es gibt wieder einen ganz tollen Musikmoment. War ja im ersten Film, wo sie I Put a Spell on You singen. Und hier singen sie dann einen anderen Song, den ich nicht spoilern möchte. Und es gibt einfach ganz viele Zitate auf das Original. Halt auch, dass die Hexen sich natürlich selber zitieren.
Muss man also vorher noch mal den ersten gucken. Okay.
Das ist sehr, sehr charmant. Und ich finde, das ist der queerste Disney-Film, den ich je gesehen habe. Also kommen auch Drag-Queens vor, die als Hexen verkleidet sind. Und also ich glaube, die MacherInnen dieses Films wissen, wer ihre Fanbase sind.
Okay, also noch ein Fantasy-Tipp in unserem Fantasy-Serien-Podcast. Wahrscheinlich auch für ab 12-Jährige, ne? Herr der Ringe ist ab 12.
Da fliegen
wahrscheinlich ab 6 oder so. Mal gucken.
Obwohl ein Kopf wird abgetrennt von dem Zombie. Der ist übrigens auch wieder da, aus dem Original.
Das passt immer besser zusammen hier in diesem Podcast. Ja, danke für den Tipp, das ist ja nett.
So familienfreundlicher Grusel.
Ja, auch bei Disney Plus.
Genau,
okay.
Jetzt haben wir beides Disney Plus mitgebracht.
Naja, da wir jetzt über eine Amazon-Serie geredet haben und sonst so viel über Netflix reden, ist das mal ganz ausgeglichen. Außerdem habe ich noch Fanpost mitgebracht, beziehungsweise, das war ganz süß, ich saß heute Morgen am PC und habe mich vorbereitet und so, und dann schrieb mich ein Moviepilot-Nutzer an, namens Rusty Ryan, die Folge ist sozusagen frisch draußen und ich höre gleich von ihm die Stimme, oh, wie toll das war. Und dann musste ich das einfach mal vorlesen, weil ich dachte, das muss man auch mal hören. Er schrieb nämlich, wie genial wurde denn bitte die Ausbruchsszene am Ende der aktuellen Folge inszeniert? Auch die musikalische Untermalung hat mir sehr gut gefallen. Einfach unfassbar, wie man sowas komponieren kann. Also ein bisschen Begeisterung für die Herr-der-Ringe-Serie bringt er da auch mit. Für Bear McCreary, genau. Und ansonsten hat er noch geschrieben, dass die Serie ihm auch sehr gut gefällt und einige Szenen, naja, okay sind, da muss man dann drüber hinwegsehen, aber ja, die letzten Episoden, den fiebert er auch sehr entgegen, und ansonsten schrieb er noch tolle Berichterstattung und was Streamgestöber angeht, mega Podcast. Und dann danken wir dir natürlich herzlich für diese lieben Worte und freuen uns auch, wenn ihr uns ein bisschen Post zusendet oder den Podcast abonniert bei Spotify, Apple Podcast Addict und so weiter und so fort, die kleine Glocke drückt und uns 5 Sterne da lasst, um uns zu helfen. Oder einfach, ja genau, Feedback, Verbesserungswünsche an podcast@moviepilot.de schickt. Und ja, wenn ihr über neue Folgen sonst informiert werden wollt, könnt ihr natürlich gerne auch unserem Twitter-Kanal folgen unter streamgestoeber. Da schreiben wir auch immer, wenn was da ist, dann wieder neu am Mittwoch. Und wo kann man dich sonst lesen, Max, wenn man dir persönlich noch folgen will in deine Kaninchenbau-Theorien in Mittelerde?
Ich würde sagen, wenn man die neuesten Halbrand-Theorien lesen möchte, ich schreibe auf Moviepilot, da kann man ganz viele tolle meine Artikel lesen über Herr der Ringe und jetzt bestimmt auch Walking Dead, wenn es jetzt wieder weitergeht mit den letzten Folgen. Und man kann mir natürlich auch auf Twitter und Instagram folgen unter Wieselmax oder Max Wieseler. Und deine Herr-der-Ringe-Liebe kann man wo nachlesen?
Bei mir kann man ganz viele Herr-der-Ringe-Artikel beim Moviepilot lesen, wo man mich als Esther Stroh oder Strawstar findet. Und manchmal lasse ich meine Liebe auch bei Twitter oder Instagram da und sage, hier habt ihr diese Szene schon gesehen. Genau, da könnt ihr mir auch folgen. Und wenn ihr Lust habt, noch mehr zu hören und Folge 1 und 2 oder Folge 3 und 4 von Herr der Ringe noch nicht kennt, dann scrollt einfach ein Stück zurück im Feed. Da haben wir auch schon drüber gesprochen oder darüber, wie die Herr-der-Ringe-Serie Mittelerde retten muss. Und ja, da freuen wir uns natürlich, wenn ihr da auch noch reinhört. Und ansonsten sage ich tschüss und streamt was Schönes.
Tschüss.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertung. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.